Und war nicht überhaupt so.
Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Ach, Tony!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild, ja. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Herzlich willkommen zurück an mich. Aber natürlich auch herzlich willkommen zurück an alle unsere Listener. Es freut mich natürlich ebenfalls, dass Sir Arnettegen wieder an meiner Seite sitzt. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Episode Lirum Larum. Wir sind wieder beieinander.
Ich hatte gedacht, ich wäre die zwei vielleicht, aber erst herzlich willkommen an dich, dann an die Hörer und dann an mich.
Die Listener sind das Zweitwichtigste.
Ist so, ne? Alles klar. Ja, schön, dass du wieder da bist, mein lieber Braun bist du geworden. Ich sehe den Kontrast, der tut mir heute ein bisschen weh, Alter.
Also, ja, ich sehe so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben hier natürlich auch so Studiolicht. Wir haben auch so einen kleinen Farbfilter auf der Kamera. Ich sehe so ein bisschen asozial aus, muss man dazu sagen.
Komplett.
Also die Kombination aus meiner, ich meine, das ist bei mir immer so, ich werde dann halt, wenn ich richtig braun bin, dann bin ich schon so rotbraun und das dann gepaart mit meinem weißen Buzzcut. Also ich darf mich nicht beschweren, wenn Leute mich vielleicht ein, zwei Mal angucken und sich da so ein paar Sachen bei denken.
Ich sag ganz ehrlich, wenn du dir heute eine fängst, dann ist dein Bier. Das ist wirklich dein Problem.
Ja, ich entwickle mich gerade, glaube ich, auch so weiter von Rettern zu Arbok. Also so einen kleinen Restpeller habe ich auf jeden Fall noch. Mhm. Ich habe mich wirklich am letzten Tag in Mexiko, habe ich mich so glorreich verbrannt. Und das Ding ist, meine Story war bisher eigentlich so, ja, es war ja voll schwierig. Wir mussten dann am Sonntag auschecken um 10 Uhr, dann haben wir spontan geguckt, was machen wir mit der Zeit, weil wir hatten halt so 4-5 Stunden dazwischen und ich dachte, wir wären dann irgendwie nur noch kurz vielleicht irgendwo draußen. Dann haben wir halt zufälligerweise einen wunderschönen See quasi so gefunden, das war wirklich traumhaft, ist der absolute Geil. Wahnsinn, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und dann war natürlich meine Sonnencreme schon verpackt. Meine Sonnencreme war schon verpackt im Koffer. Mache ich mir jetzt die Mühe, meinen wohlgepackten Koffer nochmal zu öffnen? Nein, nur deswegen habe ich mich verbrannt. Das war bisher meine Story. Und ich sag mal so, die Wahrheit liegt dann irgendwo schon eher dass ich wirklich mit vollem Anlauf mir gedacht habe, ich nehme mir nochmal ein Souvenir mit nach Deutschland und das ist wirklich nochmal einen maximalen Brand, damit mir auch schön warm ist die nächsten Tage hier bei der Kälte.
Du warst immer schon der große Verfechter der Theorie, nach Rot kommt Braun. Und offensichtlich
Ich bin eigentlich vernünftiger geworden.
Ja, ja, na klar, wie man sieht. Und
es
dann
ist
guckt,
nicht
ihr
so
mich,
über Jonah.
Guckt ihr mich im Kontrast an, mein weißes Bein, was unter meinen weißen Socken rausguckt. Also sieht wirklich tragisch aus.
Für alle Videolistener, na wohl, mein Bein sieht auch irgendwie komisch aus. Aber egal, lass uns unsere Beine drin halten.
So ist es. Ich freue mich jedenfalls, dass du wieder da bist. Es war eine lustige Ausgabe letzte Woche. Ich habe so ein bisschen Rücklauf bekommen, beziehungsweise wir. Und ich bin ja jetzt vor 2-3 Wochen haben wir darüber gesprochen, dass ich das erste Mal viral war.
Ja.
Da hatte ich
ja
meinen viralen Moment. Also ich erkunde gerade das Internet in all seinen Facetten, was du ja schon dein Haus und Hof kennst irgendwie. Für mich ist das ja alles so ein bisschen neu. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin in so einem kleinen Mini-Shitstorm gelandet, weil ich unter dem Reel, was wir gepostet haben zum Thema Alkoholgrenze in Mexiko, wer es noch nicht gesehen hat, Instagram auf jeden Fall mal reinfolgen. Das ist so ein bisschen aus unserer Bubble mal rausgetreten. Und da haben dann sich relativ viele Leute berufen gefühlt, uns zu erzählen, was wir für wissenschaftsleugnende Ottos sind, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie man Promille wirklich berechnet und hast du nicht gesehen. Und du hast das natürlich, wie du es immer machst, im Internet einfach ignoriert. Und ich habe mich irgendwie, warum auch immer, dafür entschieden, da ein bisschen reinzugehen ins Gespräch. Und ich sag mal so, das ist wirklich, also ich bin in den Untiefen angekommen. Es ist natürlich kein Shitstorm, um Gottes Willen. Da haben wir beide schon ein bisschen gemeinsame Erfahrung. Da weiß ich, wie sich so ein ehrlicher Shitstorm anfühlt. Aber es ist wirklich, also da kommen wirklich Leute aus den hintersten Winkeln des Internets und haben keine Idee, was sie da für einen Clip gesehen haben, was der Kontext ist. Und werfen uns dann davor, dass wir unwissenschaftlich argumentieren. Und was nehmen sich denn zwei Leute ohne jegliches Hintergrundwissen raus, dazu eine Meinung abzugeben? Ich dachte immer so, Bruder, ist schon relativ offensichtlich, dass das eher so ein Unterhaltungspiece ist. I don't know. Aber ich bin da irgendwie, ich habe den großen Fehler gemacht, mich da ein bisschen drauf einzulassen. Und jetzt hänge ich da drin und eigentlich müsste ich jetzt weiter dranbleiben. Aber ich glaube, ich klemme es jetzt wieder ab.
Ich fand das so witzig. Also erstmal gab es ja zwei Gruppen der Kritik. Es gab erstmal die, die dann halt so wissenschaftlich gesagt haben und erstmal, die hatten ja vollkommen recht.
Ja, absolut recht, also, ja, klar. Keine Frage.
Erstmal sage ich nochmal, Dankeschön, ich habe jetzt auch verstanden, wie man Promille wirklich berechnet, weil ich habe mich danach auch nochmal damit befasst und das wirklich mal ausgerechnet, dass das ja gut, Promille, man hätte sich das denken können und das ist ja auch so ein bisschen auf das Blut, was man im Körper hat, ankommt. Und dass natürlich ein 1,90, 90 Kilo Mann
mehr
Blut
ja
im Körper hat und mehr Flüssigkeit als eine 1,60, 65 Kilo Dame oder 50 Kilo Dame. Und dann habe ich mal so ausgerechnet. Und bei Frauen geht das verdammt schnell mit dem Besoffensein. Das ist wirklich heftig. Die trinken also, da gilt hier nicht diese Faustformel mit 2 Bier und dann noch ins Auto, also zumindest in Deutschland. Also wirklich keine Chance. Und dann denke ich mir nochmal im Nachhinein, was war denn mit den stabilen Dorfbräuten unterwegs? Weil ich kenne wirklich aus dem Bekanntenkreis von früher, kenne ich Frauen, die waren nicht so riesig, die waren zart, die haben nicht viel gewogen und die haben sich einen reingesoffen, naja, in einem ähnlichen Pensum wie man selber und hatten dann ja nach dieser scheinbar wissenschaftlichen Rechnung einfach dann so 4,5 Promille bei so einem normalen Dorffest. Also das war heftig und dann gab es noch die andere Gruppe der Kritik, das waren einfach die Hardcore-Säufer, die so nach dem Motto meinten so, ey ihr Pussys, 0,8 ist doch gar nichts, was macht ihr hier mit schwer besoffen und so, das fand ich herrlich. Aber ja, Lirum Larum ist viral gegangen, ich glaube bei Instagram 250.000. Bei TikTok, da hast du ja gar nicht reingeguckt. Ne?
Natürlich nicht.
TikTok ist noch viel wilder. Da hat der Clip irgendwie auch schon 200.000 Klicks. Also wir haben jetzt die Meta auf jeden Fall erkannt. Und das Gute ist, wenn wir über irgendwas Wissenschaftsbasiertes reden, dann kommt es ja eigentlich immer so darauf hinaus, dass wir nicht wissen, wovon wir reden. Von daher posten wir jetzt nur noch so einen Content.
Ich finde das herrlich, ja. Also da ging wirklich die ganze Bandbreite von, ey, bei 0,8 stehe ich gar nicht erst auf. Was wollt ihr? Ihr habt ja noch nie im Leben seriös getrunken und so. Ne? So diese klassischen Reaktionen, die man da erwarten kann. Aber halt auch echt viel... Ja, viel Wissenschaftskritik an uns, was ich interessant fand.
Aber
ich
du bist dann voll reingegangen.
Ja,
ne? es war so richtig
ja,
lustig, weil wir haben das ja so als Co-Post bei Instagram. Das heißt, wenn ich in meinem eigenen Account eingeloggt bin, sehe ich ja auch so die ganze Zeit, was für neue Kommentare reinkommen und kriege dann vielleicht eine Notification oder so. Ansonsten, ich habe Instagram-Notification eigentlich komplett aus. Ich finde Leute, die das anhaben und bei jedem Like, bei jedem Kommentar eine Sound-Notification bekommen, finde ich wirklich nicht, das ist high-key insane.
Ja.
So, und klar, vielleicht habt ihr, die ich jetzt gerade anspreche, jetzt, dann sagt ihr wieder, ja, ich habe ja nicht so die Reichweite, bei mir passiert das nicht so oft, ich will dann halt auch schon mal wissen, wenn der Thorsten mir drunter geschrieben hat, Mensch, siehst ja süß aus hier bei deinem neuen Strandbild, aber das finde ich wirklich der Wahnsinn. Aber ich habe dann halt die ganze Zeit so ohne Sound Notifications bekommen, wie Arne dann wieder geantwortet hat auf irgendwelche Kommentare. Und du bist halt richtig reingegangen, weil du warst halt dann schon salty. Du hast die Leute schon so angepöbelt.
Ja, natürlich. Also ich war nicht salty. Also ich habe mich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, in meiner Berufsehre als Podcast-Genie verletzt gefühlt oder so. Aber ich habe jetzt auch nicht eingesehen, dass ich da jetzt den, weiß ich nicht, super konformen Weg gehe. Ich habe dann halt immer versucht, den Leuten klarzumachen, so ey, herzlichen Glückwunsch, du hast das Modul Podcast und Unterhaltung verstanden und so. Also ja, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass das einen Effekt hatte. Ich habe ehrlicherweise auch ein bisschen gehofft, dass mir unsere Kern-Community da ein bisschen mehr Rücken gibt. Also dass die dann meine Kommentare hochliken in Relation zu den Hate-Kommentaren. Ist, glaube ich, nicht einmal passiert. Also, ich stehe, wenn man jetzt von außen rauf guckt, dann kriegt man eher das Gefühl, die Mehrheit ist da gegen uns.
Ja, wir waren auch eh, das war wieder so boomermäßig von dir und von uns, weil... Wir haben das ja irgendwann gepostet. Ich dachte jetzt auch so ehrlich, so Podcast-Clips normalerweise, also auch so der Erfahrung, ist immer ein bisschen schwer, die tanken ganz gerne. Dann habe ich nur auf einmal gesehen, meinte Jona so zu mir, Alter, hast du mal geguckt, das geht ganz schön ab und so, ne? Ich so im Nachhinein, ey Digga, gib mal Co-Post. Hab erstmal uns beide dann noch zu eingeladen. Und wir haben ja auch so 24 Stunden, nachdem es passiert ist, dann angefangen, da Kommentare zu beantworten. Das macht man auf jeden Fall nicht. Aber liebe Grüße an alle, die vielleicht aufgrund dieses Videos jetzt zum ersten Mal hier reinhören. Euer Suff und Hof-Podcast, Lirum Larum. Wir freuen uns und hoffentlich bleibt ihr dabei.
Freut euch auch heute wieder auf absolut hanebüchene, unwissenschaftliche Thesen.
Selbstverständlich.
Dafür stehen wir mit unserem Namen.
Die Lebensbibel ist wieder eingepackt. Heute ist Arne auf dem Hotseat. Also wir haben auf jeden Fall wieder 5 Themen vorbereitet, wo wir euch wieder so ein bisschen als Ratgeber dienen wollen für die großen und kleinen Fragen des Lebens. Da freue ich mich sehr drauf, aber später. Und ey, bevor wir jetzt zu meinem ausführlichen Mexiko-Reisebericht kommen, nochmal so die letzten Tage. Was bei dir passiert?
Ja, ach so, ne, ich habe ein bisschen die deutsche Tristesse gelebt, während du da irgendwie in den Pools dieser Welt und Lagunen oder wie auch immer man das genannt hat.
Zehn Noten,
na klar. Da wirklich eine gute Zeit hattest offensichtlich. Freue ich mich natürlich auch gleich von dir zu hören und freue mich zu hören, ob du einen Tequila getrunken hast, weil das hatte ich dir als Aufgabe mitgegeben letztes Mal. Apropos Aufgabe, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe meine Aufgabe, über die wir hier vor 3 Wochen, glaube ich, das erste Mal gesprochen haben, heroisch erfüllt.
Du hast deine Scheiße abgegeben.
Ich habe vorgestern Kacke verschickt und habe das Gefühl... Ab jetzt bin ich durch damit. Das hat sich wirklich angefühlt im Nachhinein. Also klar, das hat ganz viele komische Phasen. Über den Prozess, wie ich es dann verschickt habe, möchte ich gar nicht so sehr reden. Das war unwürdig, aber es hat funktioniert. Aber dann mit so einem kleinen Beutelchen, wo irgendwie draußen, weil die sind ja so vorfrankiert, die sind dann natürlich so beschichtet und keine Ahnung was. Und das ist natürlich 300 Mal eingepackt und in eine Transportbox und hast du nicht gesehen. Aber da, also nicht so wie das bei Knossi war, einfach so mitten ins Paket rein. So macht man es natürlich nicht. Und dann steht halt draußen irgendwie der Empfänger und da steht auch irgendwie mikrobiotische Probe oder sowas ähnliches, steht da irgendwie von außen drauf. Das könnte wahrscheinlich alles sein. Wahrscheinlich könnte
ich
das
mir eigentlich
auch
vor, dass da so dieses gelbe atomare Zeichen, ja, weißt du? So dieses chemische Biomüllzeichen, das müsste da drauf sein.
Sollte so sein, ist aber nicht so, sondern da steht irgendwie probiotische, mikrobiotische Probe, was weiß ich. Vielleicht könnte das auch Haut sein oder keine Ahnung was, aber ich bin dann hier, hab das hier, weil ich es vorher nicht geschafft habe, mit zur Arbeit genommen, also in meinem Rucksack mitgenommen und bin dann hier morgens einmal kurz zur Post gestratzt, die hier so ein paar hundert Meter vom Büro entfernt ist. Und geh dann mit dieser Tüte morgens durch die Stadt und denk so, naja, jeder, der das jetzt schon mal gemacht hat oder wirklich gut lesen kann, gute Augen hat, sieht jetzt halt, dass ich so mit einem Beutelchen voll Kacke zur Post gehe und die da wegschicke. Es hatte viele lustige Segmente. Ich habe es jetzt verschickt vor ein paar Tagen und warte jetzt sehnlichst auf das Ergebnis und hoffe natürlich, dass da alles im Reinen ist. Aber ich habe sozusagen meine Aufgabe, die Kernaufgabe, eine der größeren, die ich die letzten paar Jahre, möchte ich fast sagen, vor mir hatte, habe ich erfüllt und ohne Scheiß, ich habe danach wirklich das Gefühl gehabt, ich habe was Großes geschafft.
Ja.
Wirklich.
Es gibt kaum ein geileres Gefühl, als wenn du so was ewig vor dir hergeschoben hast und dann hast du endlich irgendwann mal die Traute und sagst dir, komm, ich mache das jetzt und dann ist es weg.
100%.
Das ist wirklich so ein Hammer-Feeling. Von daher gönne ich es dir. Ich habe meine Aufgabe natürlich nicht erfüllt, aber mir kam gerade herrliche Vorstellungen in den Kopf, was dir hätte alles passieren können. Stell dir mal vor, du wirst ausgeraubt. Ja, ja. Da kommt so ein Typ, hält dir irgendwie da die Pistole vor die Brust oder so ein kleines Messer und sagt dann so, ey, gib mir deinen Rucksack, gib mir deine Tasche, gib mir alles, was du hast. Und dann machst du so, ja, okay, bevor ich jetzt hier Stress bekomme, gebe ich ihm das so. Und dann macht er den Rucksack auf, sieht so diesen Behälter, sieht dann halt auch so dieses mikrobiotische, was auch immer, kann nichts damit anfangen, aber denkt vielleicht, es ist was Wertvolles. Er macht so auf, die erste Schicht, dann kommt die zweite Schicht und dann sieht er so, da ist ein Riesenscheiß offen drin. Das ist so eine geile Vorstellung.
Ja, keine Ahnung, Polizeikontrolle, weiß ich nicht, ne? Wir müssen einmal bitte in ihre Tasche gucken. I don't know, was haben sie denn da alles dabei? Ja, ne? Schlüssel, Laptop, Scheiße, was man halt so mit sich umträgt, ne? Also, zum Glück konnte ich das Ding einfach so, ich habe es dann auch einfach in diesen, ja, gar nicht an der Post abgegeben, sondern einfach in den Briefkasten und jetzt geht das Ding seinen Weg. Und
du hast gesagt, du willst nicht über Details sprechen, ja, aber erlaub mir zwei Fragen.
Fragen darfst du, ob ich sie beantworte, bin ich mir sehr unsicher.
Wir haben ja viel im Vorfeld über das Thema Konsistenz gesprochen. Ja. War das dein erster Versuch oder gab es mehrere Versuche, wo die Konsistenz nicht gepasst hat und dann hast du irgendwann gesagt so, ich glaube, der ist es.
Nee, es war der erste Versuch tatsächlich.
Das ist stark.
So viel kann ich dazu sagen. Also, ne, es gab ja auch zwischendurch, habe ich es ja auch mal ein, zwei Wochen nicht gemacht, weil es einfach, ne, jetzt wirklich, haben wir drüber gesprochen, auch schwer gegangen wäre wahrscheinlich. Und es war dann ein ehrliches Abbild dessen, was bei mir da regelmäßig passiert. Und ich hatte dahingehend ein gutes Gefühl, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das, was ich da jetzt abgegeben habe, das ist das, ne, womit man arbeiten kann bei mir. So, und da gibt es jetzt auch ein ehrliches Ergebnis. Das war jetzt nicht der once in a lifetime perfektes Ergebnis, was man da hinschickt und dann falsche Rückmeldung bekommt. Es war jetzt auch nicht absolut dramatisch. Es war, glaube ich, also was das angeht, war meine Codeprobe eine 10 von 10, weil die wirklich, sie war real. Sie war absolut legit.
Dann kommen wir zur Verpackung. Also kann ich mir das so vorstellen, wie so, ich bin jetzt ja geflogen, wie so einen klassischen hier aus der Drogerie, so ein Reisebeutel, wo man so seine bis zu 100 Milliliter Flaschen reinpackt. Oder wie war das von der Größe? Und Folgefrage, konntest du alles in diesen Behälter reinfitten oder musstest du dein Schwert rausholen und da so ein bisschen sezieren und nur einen Teil deiner Kotprobe da einführen?
Das ist die Frage, bei der ich den Pfiff pleaden werde und auch nicht viel zu sagen werde. Aber nein, also von der Verpackung ist es im Prinzip, du wirst dich erinnern, die jüngeren ZuschauerInnen wahrscheinlich nicht, damals diese Döschen, in die man alte Filme entwickelt hat. Weißt du, diese breiten, dicken Reagenzdinger.
Ja, ja, ja.
Da, so im Prinzip muss man sich das vorstellen, ein bisschen schmaler und dann drehst du das halt auf. Und dann ist
ja,
an
passt
der...
Ja, passt so ein ehrlicher Hobel überhaupt nicht rein.
Du sollst auch nicht das ganze Ding verschicken, mein Gott. Das ist eine Probe. Du sollst eine Stuhlprobe verschicken.
Ja, also musstest du dann auch beigehen.
Sollst nicht das ganze
Aber dann
Teil
musstest du
abschicken.
Dann auch beigehen. Bist du mit Messer und Gabel da rangegangen oder was?
Dieses Ding, dieser Deckel, dieser Drehverschluss hat auf der Gegenseite quasi eine kleine Schaufel angebaut. Und damit arbeitet man. Und das reicht jetzt auch zu dem Thema. Mehr will ich darüber nicht
dafür
reden.
Dass du die nicht äußern wolltest, habe ich auf jeden Fall genug aus dir rausbekommen.
Du hast es journalistisch hervorragend gemacht.
Bin ich sehr zufrieden.
Du hast viel rausgekriegt, aber die Vorstellung, dass du denkst, dass man das gesamte Produkt einschickt, ist wirklich ein bisschen dramatisch.
Ja, das soll doch eine reale Probe sein, oder nicht?
Ja, aber es geht doch nicht um Menge.
Die wollen
es geht
doch auch
um
wissen,
Zusammensetzung.
Ob du eine gute Darmfunktion hast,
ja,
wie viel da rauskommt,
nein,
ob du so jemand bist, bei dem immer nur so zwei, drei Köpfe
rauskommen
das wollen
sie
und
nicht
das
wissen.
Achtmal am Tag.
Das wollen sie nicht wissen.
Ja, das ist schade.
Das ist überhaupt
dann
nicht schade.
Machen die nicht ihren Job.
Also, das hätte ich auch in dieses Paket nicht reinbekommen, das kann ich sagen. Von daher war das schon genau richtig so.
Gut. Also, an der Stelle guten Appetit an, ja, alle, die gerade irgendwie Abendessen oder sonst was machen. Wollen wir mal
Liebe
zum
Grüße.
Kleinen Themensprung kommen.
Liebe
ja, Grüße. Ey, was soll ich sagen? Mexiko, es war schon, Es war schon krass, also man muss vor allen Dingen sagen, erstmal, natürlich liebe ich das Wetter, man muss ehrlich dazu sagen, auch so Thema, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, könnte ich in dieses Land auswandern?
Mhm.
Und ich glaube, dann war die Antwort schon eher nein, weil es dann glaube ich nicht so final mein Vibe ist und was halt auch krass ist, ich meine, das war ja noch nicht mal irgendwie Hochsommer oder so.
Wie warm
also
warst du?
Ja, es waren halt laut Wetterbericht, waren wirklich, das finde ich auch mal verrückt an diesen Orten, dass einfach du guckst auf den Wochenwetterbericht und während in Deutschland ja so eine Fluktuation von bis zu 27 Grad gefühlt vollkommen normal sind inzwischen im Wandel des Klimawandels so, ist in Mexiko einfach, es war jeden Tag exakt 32 Grad Sonne,
okay.
Da war es halt manchmal bewölkt oder nicht, das hat nichts daran geändert und dann war nur die gefühlte Temperatur anders und gefühlte Temperatur in der Sonne waren dann wirklich wahrscheinlich eher so 36, 37 mhm. Grad, UV-Status natürlich eine plus 17 wahrscheinlich mit noch drei Knoten obendrauf und da kannst du es halt tagsüber halt wirklich kaum aushalten und das ist ja auch das Ding, man merkt ja, natürlich ist der Touri-Lifestyle so, dass du sagst, komm, es ist mittags, nachmittags, lass an den Strand, lass irgendwie draußen rumlaufen und du merkst halt so die Locals, das habe ich damals in Spanien auch schon immer gemerkt, obwohl das Land ja noch nicht mal so warm ist, die gehen ja dann eigentlich auch gar nicht raus.
Voll.
Das ist total der Dulli-Move, wenn es halt so krass warm ist, irgendwie am Mittag oder am Nachmittag so brutal in die Sonne zu gehen, das macht halt keiner. Aber deswegen ist es halt dann schon verrückt, aber wenn man jetzt drüber redet, über diese ganzen Wassermöglichkeiten, die es da gibt und jetzt ja nicht nur den Strand, weil ich auch sage, ich sag Strand ist eigentlich ein bisschen overrated,
weil?
Am Strand zu sein. Ich finde, also das Meer hat seine Tücken, da müssen wir nicht drüber reden.
Offensichtlich, ja.
Haie und so weiter, Strömung, das war wirklich an der einen Stelle, war das auch unterschätzt, ein bisschen gefährlich, weil ich da mal ein bisschen, das war halt auch so ein so flach, ne?
Ja.
So der Entrance und du musstest halt wirklich weit rauslaufen, um irgendwann mal bis zum Nippel oder so im Wasser zu sein.
Freudig.
Und dann war ich so, boah, 70, 80 Meter drin so im Meer, weil war halt auch entspannt, weil natürlich das Wasser einfach... Jona hat gesagt, das sieht so aus wie Powerade,
ja.
War ein guter Vergleich von ihm. Und dann war ich da so drin und dachte mir dann so, oh, okay, eine Welle kommt, ich mach mal so diesen klassischen, mit der Welle mache ich jetzt mal so einen Körper rein und dive mal ein bisschen und mach dann vielleicht so auf Alibi mal so 2, 3 Breaststrokes. Und dann merke ich auf einmal so, ach du Scheiße, hier tut sich ja gar nichts.
Mhm.
Na, dann habe ich es nochmal versucht und dann so, ey, schwimmend bist du nicht vorweggekommen, das hat dich so rausgesogen.
Krass, oder?
Und es war richtig...
Hast du sofort dieses Panikgefühl? Weil ich hatte das auch schon mal.
Ja,
ich habe sofort das Gefühl,
weil dann auch so, und dann habe ich halt, ich war halt zum Glück, war es halt flach. Ich musste nicht schwimmen. Dann bin ich wieder auf meine Füße gegangen und habe dann einfach so diesen Stepper wieder reingemacht.
Ja.
Und selbst das war wirklich ultra anstrengend. Also es ist wahrscheinlich ein krasses Workout, wenn man sagt, so hier gegen die Strömung mal einfach ein bisschen zu gehen. Weil das hat wirklich lange gedauert. So, da habe ich echt mal gemerkt, oh krass, kann wirklich einfach richtig, richtig
voll.
Gefährlich sein. Und keine Ahnung, so am Strand, wir haben ja da auch schon oft drüber geredet, ich mag das schon gerne, wenn man irgendwie sagt, man hat natürlich auch ein paar Spielzeuge mit, man spielt hier ein bisschen Beachball und hat diese Schläger mit am Start, man hat einen Fußball und hat ein paar Jungs dabei, die irgendwie kicken können,
ja.
Spitze hier anscheißen und so weiter, das klingt jetzt falsch für Leute, die so ein bisschen diese Fußball-Lingo nicht kennen.
Vor allem mit der Einleitung des Podcasts klingt das
ja,
wirklich sehr falsch.
Ja, das klingt
falsch,
sehr
oder?
Falsch. So, dann kann ich auch wirklich einige Stunden da verbringen, natürlich auch, sorry, jetzt sind wir wieder beim Suff und Hof Podcast, wenn man Alkohol dabei hat. So, weil klar, wenn du irgendwie 6 bis 12 Bier da noch trinkst, das verlängert halt deine geile Experience, die du da haben kannst. Wenn du da jetzt sagst, ich muss noch fahren, selbst bei mexikanischen Regeln und trink vielleicht meine 2 Bier, bin ansonsten nur am Strand, ist es eigentlich auch zu heiß, da jetzt einfach nur zu liegen und mich zu sonnen. So am Strand im Schatten sitzen, fühlt sich auch dumm an. Ich kann nicht ewig im Wasser spielen. Dann ist für mich eigentlich so die Halbwertszeit einer geilen Strand-Experience liegt so bei... 90 Minuten.
Ja, hätte ich auch gesagt, 2 Stunden.
Und dann sitze ich eigentlich da und denke mir so, und jetzt?
Ja.
So, weißt du, das ist dann so das Problem. Was aber insane ist in Mexiko, sind halt wirklich diese Zenoten. Ich kann es hier gar nicht wissenschaftlich so richtig erklären. Das sind irgendwie...
Aber ist
das
Meerwasser oder ist das Süßwasser? Oder
ist das
so abgelagertes Meerwasser?
Das ist dann wirklich durch den Regen, geht das dann halt irgendwie da auf diesen Boden, auf diese Steine, was auch immer, und hat über lange Zeit dafür gesorgt, dass sich der aushöhlt, mit Regenwasser füllt.
Okay.
Und dann hast du halt wirklich diese wunderbaren kleinen
geil.
Seen, die dann da sozusagen entstehen, mitten im Dschungel, mitten im Urwald, aber auch nicht wirklich scary. Also ich habe eine einzige Schlange gesehen in Mexiko,
gesehen.
Aber auch nur so eine ganz
Video
kleine
gesehen.
Dünne, das war nicht so schlimm. Und diese Zenoten-Experience war halt wirklich ein Traum. Und dann, wie gesagt, und da frage ich mich auch, was in Deutschland los ist, da halt am letzten Tag dieser See. Weil das war wirklich unglaublich. Ich gucke nur auf diese Karte, sehe halt da so einen kreisrunden Tümpel, dann irgendwie Google Maps hat da einen Beachclub angezeigt, der relativ gut bewertet war, wo auch so Preis-Leistung ganz gut gestimmt hat. Fahren wir dahin. Ich komme da an und denke mir so, Digga, what the fuck? das schönste Stück Wasser, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
Okay.
Es war wirklich wieder türkisblau, Wasser durchsichtig, Süßwasser, Temperatur herrlich, wie so eine laue Badewanne. Und da konntest du da, weil da halt überall so mit Stegen und so war, hattest du da die beste Zeit, da drin zu schwimmen, hat nur Bock gemacht. Es war Hammer, da rumzuhängen. Und dann ist immer dieses Ding, es geht nicht in meinen Kopf, nur weil da irgendwelche Mineralien im Boden oder irgendwelche Moleküle sind, die dafür sorgen, dass das Wasser da nice aussieht. Und dann guckst du nach Deutschland und dann sieht so aus, als ob Jesus, als er das geplant hat, da noch 5-mal reingeschissen hat vorher in Fühlinger See. Und dann gehst du da in das Brackwasser rein. Ja. So, es ist so unfair. Also klar, in Bayern gibt's irgendwie auch schöne Seen mit schönem Wasser. Aber wenn du das jetzt mal so mit, wir waren ja auch mal öfters im Kölner Raum am See. Ja, ja. Wenn du das damit vergleichst, ist es ja wirklich eine Frechheit.
Ja, safe, ein guter See ist komplett geil, da bin ich schon bei dir. Ich bin schon eher mehr Mensch, glaube ich, weil für mich ist alles so ohne Wellen.
Ja, die Luft und ja. So dieses auditive Surrounding.
Also Salzwassersee wird schon mal helfen, damit ich irgendwie das Gefühl, ein See mit Wellen, ein Salzwassersee mit Wellen.
Der See hatte auch Wellen, so aufgrund des Windes.
Ja, okay.
Also da waren, also klar, jetzt keine richtigen Wellen, aber du hattest halt schon ordentlich Movement im Wasser.
Ja, das hilft, finde ich, immer schon, weil ich bin ansonsten ziemlich genauso wie du, ne? Also keine Ahnung, Leonie kann das gut, einfach so ab an den Strand und dann da so liegen. Also einfach so liegen und chillen. Und für mich ist das halt immer so, ja, so, okay, spielen wir jetzt Beachvolleyball, gehen wir jetzt ins Wasser, trinken wir einen Kaffee, keine Ahnung, machen wir irgendwas, sind wir aktiv und so. Einmal schwitzen, wieder ins Wasser, abtrocknen, nochmal schwitzen, wieder ins Wasser und ab nach Hause. Wäre für mich so die Strand-Experience. Deswegen bin ich da auch nicht so mega drin. Aber ich weiß nicht, war noch nie in Bayern an diesen ganzen, wie heißen die, Königssee und wie sie alle heißen da unten. Und so in der Schweiz und so, die sehen ja auch alle absolut goated aus.
Ist schon heftig.
Und klar, hier
sind dann halt arschkalt, ne? Das ist das Problem.
Ja,
da
voll.
Kannst halt nur reingehen, wenn du ein Eisbad suchst oder halt im Hochsommer.
Ja, voll. Ja, das fehlt uns, ne? Also das ist halt hier leider Fluch und Segen, ne? Vieles in diesem Land ist schön, Natur gehört seltener dazu. Und das, ich finde, das macht komplett was. Das ist die reine Farbe, Mann. Und das ist, du hast ja eben wieder so herrlich wissenschaftlich einfach so Begriffe gespammt. Wegen der Moleküle und so. So an den Molekülen liegt es auf jeden Fall
nicht.
Ja, ich
habe das irgendwann mal nachgelesen, weil... Ich war auch mal da da irgendwo in Bayern und da gab's dann auch so einen Fluss, der durch die Stadt gelaufen ist und das war wirklich der Wahnsinn, weil das Wasser hatte so ein Fantasiefarbe.
Ja, krass.
Also das war jetzt nicht super durchsichtig, aber das hatte halt so eine Fantasiefarbe und dann war da halt die wissenschaftliche Erklärung, dass dadurch, dass das aus dem Berg kommt und auf dem Weg runter nimmt das halt irgendwas auf, irgendwelche Mineralien, was dann halt für diese Färbung sorgt.
Ja, es ist ja irgendwie das, aber es ist ja auch dann diese Frage, wie sich das Licht bricht und so, ne?
Ja,
keine
das
Ahnung, von das
auch.
Abhängt, weil
ja.
Das ist ja eh total wild, ne? Nimmst ein bisschen Wasser aus dem Meer, ja gut, ist halt Wasser, ist halt durchsichtig so und guckst von oben rauf und teilweise ist es dunkelblau, teilweise ist es komplett türkis und so. Also sind wir einfach nicht gesegnet, das gehört dazu. Aber hast du die Aufgabe erfüllt und noch einen Tequila getrunken?
Ich habe mich nicht mehr an die Aufgabe erinnert, muss ich ehrlich sein, und habe sie dementsprechend auch nicht erfüllt. Also eh so suffmäßig war da nicht viel los. Also das war eben, weil ich auch immer die ganze Zeit gefragt werde, so, wie würdest du es raten oder wie geil war es, dann komme ich halt immer direkt ins Schwimmen, weil natürlich war das jetzt nicht die beste Zeit meines Lebens,
Fair. Weil
dafür war das Surrounding jetzt einfach auch nicht da. Und das soll jetzt nicht falsch klingen, weil wir hatten da eine gute Zeit in der Gruppierung. So, ich meine, Janni, die mit dabei war, die kenne ich ja quasi kaum.
Ja.
Ich arbeite jetzt mit der eine Weile zusammen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir irgendwie privat eine wahnsinnig große Ebene bisher hatten. So, Jonas ist ein Arbeitskollege, zu dem ich sagen würde, wo es schon irgendwie so eine freundschaftliche Basis gibt,
ja. Aber
ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie Friends sind, die sich regelmäßig schreiben oder privat was machen. Und dann war es ja schon irgendwie halt auch noch ein Arbeitskontext. So,
ja,
sag
doch einfach, dass du gern mit mir gefahren wärst, komm.
Ja, das ist halt so, wenn du dir jetzt vorstellst, wir beide wären gefahren oder du fährst mit deiner Freundin natürlich dahin. Natürlich ist dann die Zeit, die man da hat, viel, viel geiler. Und wenn man halt auch nicht arbeiten muss, weil es war jetzt schon so, also abseits davon, dass irgendwie der Samstag quasi frei war,
ja. Abseits
von irgendwie kurz was filmen, war halt der Alltag, war halt schon so, man steht morgens auf, also auch wirklich früh, dann geht's irgendwie an den Rechner, dann macht man 2-3 Stunden was, dann macht man einen Ausflug, filmt halt für einen Vlog, dann kommt man abends nach Hause, isst kurz was, setzt sich nochmal 2 Stunden an den Rechner und dann sind wir halt meistens auch nicht mehr rausgegangen. So, ne? Und das ist dann halt natürlich eine andere Experience als jetzt wirklich Urlaub. Aber ich will nicht meckern, es war eine unfassbar geile Zeit, muss man halt wirklich sagen, mit halt so vielen kleinen Vorteilen, die dann auch so, einfach diese kleinen Dinge, für die man sich dann morgens Zeit nehmen kann, nicht dieses Aufstehen und du bist direkt irgendwie im Stress,
ja. Weil
du weißt so, fuck, ich muss jetzt gleich da sein. Nein, du stehst auf, ohne wirklich einen Zeitdruck, kannst dann erstmal irgendwie, machst die Terrassentür auf, dann kommt dir direkt die warme Luft entgegen, dann gehst du einmal im Pool, springst da kurz rein und solche Sachen. Und sich diese halbe Stunde morgens nehmen zu können, ist so ein Upgrade fürs Leben, sage ich dir. Also das war schon alleine der Wahnsinn.
Ich finde halt allein dieses, ne, was man in den Südländern, wie auch immer, was man da halt immer hat, ist dieses, dass sich der Lebensmittelpunkt halt so nach draußen verlagert. Ne?
Ja.
Ich finde, das ist so krass, was das mit einem macht. Ich habe das ja hier logischerweise auch nicht wirklich. Und immer wenn ich allein schon bei meinen Eltern oder bei Leonis Eltern bin oder so, die halt einfach einen Garten haben, so dass das Wetter hier im Normalfall auch nicht geil. Aber allein dieses, man, du machst halt alles draußen. Du isst draußen, wenn es geht, du trinkst einen Kaffee draußen, wenn es geht, du sitzt halt draußen. Du bist halt nicht in deinen eigenen vier Wänden. Ich finde, das ist so geisteskrank für Lebensqualität. Deswegen ich wirklich gerade ehrlich überlege, so, also klar, Lebensentscheidung hinterfragt man eh andauernd, ne? Aber so dieses Lebensmittelpunkt-Ding ist bei uns ja auch immer mal wieder ein Thema, so, ob man vielleicht wirklich nochmal ins Ausland geht oder keine Ahnung was. Aber vor allem jetzt hier ganz banal in Düsseldorf, ob wir nicht einfach sagen, ey, wir holen uns irgendwo was zur Miete, wo du einen Garten hast oder so.
Ja.
Oder eine Terrasse oder was weiß ich was. Irgendwas, wo man einfach in den wenigen Monaten, wo es in Deutschland geht, einfach sagen kann, ey, ich bin draußen, Alter. So, so lang es irgendwie geht, bin ich draußen. Ich finde das so krass, wenn du im Urlaub bist. Wir waren jetzt ja auf Teneriffa vor ein paar Wochen. Da ist es ja auch komplett so, ne? Da ist ja eh konstant irgendwie 20 bis 23 Grad gefühlt, 8 Monate im Jahr. Die Leute sind halt nur draußen. Die scheißen auch drauf, wie es in der eigenen Wohnung oder im Haus aussieht. Ist alles völlig egal. Aber du bist eh nur draußen. Du gehst morgens raus und so lange, wie es irgendwie geht, bist du draußen. Du isst mittags draußen, du isst abends draußen. Dann sitzt du so lange, bis du ins Bett gehst, sitzt du halt draußen vor der Tür. Und ich finde das, also ich finde das geisteskrank, was das mit dem allgemeinen Lebensgefühl macht. Deswegen muss ich mir hier irgendwann, muss ich mir überlegen, weil jetzt heute schon wieder, ey, morgen sind 22 Grad. Was werde ich morgen machen den ganzen Tag? Ich sitze im Büro, Alter. Und draußen ist die Welt wunderschön und abends sitze ich dann wahrscheinlich in meiner Wohnung oder gehe nochmal raus.
So warm?
Ja, 22 Grad.
Ein Grad letzte Nacht oder so.
Ja.
Ist ja schon wieder völlig verrückt.
Ja, wir sind, du bist ausreichend viel geflogen, dass wir es hier wärmer kriegen. Danke nochmal.
Du kleiner Wichser,
Wie war ich der Rückflug? Also,
oh, es war wieder
war
ein Traum.
Ähnlich geil wie der Rückflug?
Es war wieder ein Traum. Also, an erster Stelle muss ich natürlich hier auch nochmal sagen, wirklich ein fettes Danke und Shoutout an Discover Airlines. Das war wirklich eine Hammer-Experience. Die haben ja den ganzen Trip gesponsert und möglich gemacht. Und Business-Class-Fliegen ist schon einfach
ist
insane.
Gut,
weil auch auf dem Rückflug, und es war ja wirklich so, also aus einer Vielzahl von Gründen habe ich mich natürlich auch auf zu Hause gefreut und hatte jetzt nicht diesen Urlaubsdepri, dass ich mir schon dachte, oh Mann, fuck, ich muss jetzt wieder nach Hause und so. Das ist natürlich auch vorteilhaft. Aber es war halt so, dass du am Samstagabend und am Sonntag dir schon dachtest, also natürlich war so ein bisschen dieses so, oh fuck, die 5 Stunden dazwischen, man will nicht ewig am Flughafen rumsitzen, weil das fuckt halt immer ultra ab. So, das ist dann weggefallen dadurch, dass der Sonntagnachmittag einfach ultra geil war, wie gesagt, in diesem See. Und dann konnte man sich halt wirklich auf diesen Flug freuen, weil man einfach wusste, das wird wieder unfassbar komfortabel. Und so war es auch wieder. Es sind wirklich, also es waren 4-5 Stunden, sind wieder so im Flug vergangen, pun intended.
Aber es war mehr los, oder? Ihr wart nicht so alleine, ne?
Ja. Das stimmt. Aber es war halt, ne, du wurdest da wieder verpflegt, hast direkt Essen bekommen, Getränke ohne Ende. Ich hab's auch diesmal ein bisschen cleverer gemacht und hab halt schon auch 2-3 Drinks genommen, damit ich danach besser pennen konnte. Dann habe ich irgendwie noch einen Film geguckt.
Cleverer gemacht.
Gladiator 2.
Und?
Gar nicht so verkehrt, sage ich.
Aber ist das so ein typisches Ding von, der wird so schlecht bewertet,
ja,
weil der 100%. Erste zu krank ist?
100%. Ja, okay. Also das Ding ist, wenn du Gladiator 2 guckst, also ich finde erstmal die Besetzung fand ich ganz cool. Das war ja schon irgendwie, die haben ja einen modernen Ansatz genommen. Ich meine, Denzel Washington spielt halt auf Denzel Washington an. Art, einen Schwarzen halt da in Rom und das ist halt so ein bisschen moderner gemacht. Klar ist die Storyline hier und da ein bisschen flach und ein bisschen wenig irgendwie Tiefe und Hintergrund, dann geht's auch ziemlich schnell, aber den Film kann man sich wirklich sehr gut geben. Ich glaube, ich weiß nicht, was habe ich in die Story geschrieben? Ich würde dem so, auf meiner eigenen IMDb-Skala, da liegt er glaube ich bei 6,5, hätte ich ihm so eine 7,2, 7,3 gegeben.
Das ist aber sehr stabil.
Kann man sich wirklich, also ist natürlich, also den kannst du erstmal gucken, ohne Gladiator 1 geguckt zu haben. Das ist ja auch vorteilhaft für viele. Wobei ich Gladiator 1 ist ein goated Film, muss man
absolut
eigentlich geguckt haben. Kann man auf jeden Fall gut machen. Nee, aber dann war es halt wirklich eher so, dass ich dann auf die Uhr guckte, so gesehen habe, es sind schon 4-5 Stunden weg. Dann war ich natürlich schon auch sehr verwirrt von der Zeitverschiebung in die andere Richtung.
Ja.
Und dachte ich mir so, scheiße, Mann, ich muss jetzt mal schnell irgendwie 5 Stunden schlafen, weil ansonsten komme ich gar nicht klar. Hab dann wieder meinen Sitz zurückgemacht, meine Decke rausgeholt, mein Kissen, hab schön 5 Stunden gepennt, war dann 1 Stunde vor Landung wach, hab direkt mein Frühstück bekommen, hab irgendwie schön noch einen Kaffee getrunken, noch 3 Cola Zero und deswegen, es war Hammer, die Leute auch natürlich ultra nett, waren natürlich auch extra bemüht um uns, weil wir halt eine Kamera mit dabei hatten, aber auch so ist, glaube ich, der Service und die Experience einfach ultra geil. Also wie gesagt, fällt mir immer noch schwer, das zu empfehlen, weil es einfach sehr, sehr viel Geld kostet im Normalfall. Aber wenn ihr es euch mal erlauben wollt für irgendwie die große Reise, dann fliegt mit Discover Airlines und gönnt euch die Business.
Und wenn ihr uns ermöglichen wollt, häufiger privat Business Class zu fliegen, dann subbt jetzt rein auf Patreon. Wir freuen uns über euren Support auf jeden Fall. Ja, nee, krass. Ich würde das halt auch echt gerne mal erleben. Ich bin da auch wirklich weit entfernt von, dass das jemals passiert ist. Aber es hört sich auf jeden Fall absolut geil an. Also ne, wenn ein Flug wirklich kippt von es ist absolute Belastung zu es ist mindestens okay, vielleicht sogar geil, dann weißt du halt Bescheid, dass das Produkt auf jeden Fall da das Versprechen erhält, ne? Also, ja, finde ich komplett geil. Freue mich überhaupt, dass du wieder hier bist jetzt. Also dieses Remote-Aufnehmen, was wir letztes Mal
gemacht haben, das war schon.
Ist es auch nicht.
Ansonsten die weirdeste Experience, die ich hatte mein persönliches Seven vs. Wild quasi einmal.
Oha, erzähl.
Also wir sind am Donnerstag, am Mittwoch waren wir hier noch bei diesem Beachvolleyball-Turnier am Playa del Carmen, das war auch ganz cool. Und am Donnerstag wussten wir so, da müssen wir jetzt wirklich nochmal viel machen, wir müssen einen Vlog abdrehen. Das heißt, wir haben so einen Plan und machen das. Abends machen wir irgendwie nochmal ein bisschen Streetfood, was auch immer. Aber am Nachmittag suchen wir uns halt nochmal einen richtig geilen Strand. Dann hat Janni so recherchiert, dass wir irgendwo südlich von Tulum da irgendwie so einen Platz gefunden haben, wo es irgendwie ultra geil sein soll, auch wieder komplett in so einem Naturschutzgebiet, wo der Strand halt nochmal nicer sein soll, als jetzt direkt quasi direkt so an Tulum dran.
Ja.
Dann sind wir da hingefahren und das war irgendwie so ein Muster für die ganze Reise. Wir waren wirklich immer hereinragend vorbereitet auf alles, was uns erwartete. Weil das Ding war, es hat sich auch bewahrheitet, ich hätte da halt komplett die Verantwortung übernehmen müssen.
Wirklich?
Bei Jona ist es halt wirklich so, dem musst du sagen, iss mal was, trink mal was, weil ansonsten macht er das nicht.
Ich war mir sicher, dass Janni halt unausgesprochen weiß, dass sie, wenn sie mit euch beiden unterwegs ist, hundertprozentig die gute Mutti
also
sein muss, die sich kümmern muss.
Hat sie in Teilen gemacht, hat sie auch gut gemacht. Also sie hat dann, wie gesagt, so teilweise so die Trips so ein bisschen recherchiert und rausgesucht und so. Aber trotzdem so dieses, was ja wirklich ganz banal ist, wenn du irgendwo hinfährst, dass du zumindest mal irgendwie guckst, dass jeder eine Flasche Wasser dabei hat, dass man irgendwie natürlich, wenn man weiß, man fährt ins Nirgendwo, dass man vermutlich Bargeld braucht und nicht überall mit Karte zahlen kann. Und das haben wir an dem Tag natürlich wieder nicht gemacht. Ne? Wir fahren dahin, dann kam noch dazu, hier bei unserem Mietwagen-SUV, der später noch sehr klatsch war, kommen wir gleich dazu, dass wir auch nur noch so 80 Restkilometer hatten. Und ich mir aber so dachte, weil Janni meinte, voll entspannt, das ist so 10 Kilometer in Süden, ganz entspannt. Mhm. Ich so, alles klar, chillig. Muss ich nicht tanken. Wir fahren dahin. Auf einmal macht sie das Navi an und sagt so, ist irgendwie ein bisschen komisch, aber es soll 55 Minuten dauern bis dahin. Ich dachte so, es macht überhaupt keinen Sinn. Das sind 8 Kilometer. Dann ging die Strecke, die noch asphaltiert war zu dem Zeitpunkt, ging schon damit los, dass halt überall alle 30 Meter so radikale Speedbumps waren,
ja,
dass du halt wirklich nur 10 km/h höchstens fahren könntest. Also jedes Fahrrad hätte uns locker nass gemacht. Dann kommen wir an dieses erste Portal ran, wo wir auch wussten, so, da musst du was blechen. So klassisch, dass die dir da irgendwie das erste Mal Cola abnehmen, ohne dass du eigentlich effektiv was dafür bekommst. Dann ging's los, kann man mit Karte zahlen? Natürlich nein. So, weil auch schon die halbe Stunde davor hatte man gar keinen Empfang mehr. Natürlich haben die dann irgendwie kein WLAN für ihre Bezahlungsgeräte. Dann wieder Auto genommen, zurück. ATM gesucht, Cola abgehoben, aber nur so viel, dass es halt für diesen Eintritt gereicht hat.
Warum?
Auch total dumm. Also mit ein bisschen Spare.
Ja, aber warum, wenn du schon da bist?
Mann.
Dann hol doch einfach 20.000 Euro, Alter.
Ja, theoretisch hast du recht. Das war ein weiterer großer Fehler. Dann sind wir nämlich da durchgefahren und dann ging's los, Alter. Das wird man auch noch, ich glaube, der Vlog kommt. Der ist, glaube ich, raus, wenn die Episode schon online ist. Ich verlinke es euch im Zweifel mal einfach den YouTube-Kanal oder den Direktlink. Könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Allgemein auch die ganzen Vlogs noch findet ihr da. Lohnt sich auf jeden Fall, war ganz cool. Da seht ihr nämlich, diese Strecke, man hat vorher in Rezension oder im Nachhinein habe ich gesehen, dass da schon steht, oder der Typ hat mich auch ein bisschen vorgewarnt, meinte so, ja, hier La Via und Poco Mala. Und ich so, okay, ja, hört sich ja nicht so schlimm an, wir haben SUV. Das waren keine Schlaglöcher, da sind neue Seenplatten entstanden. Das war so insane. Das war teilweise, bist du da so wie beim Skateboardfahren, bist du da in einen Pool rein und dann wieder raus. Es war so krank und da war wirklich, Gott sei Dank, hatten wir diesen großen SUV, der endlich mal seinen Zweck erfüllt hat, im Gegensatz zum Alltag hier in Deutschland, der uns da irgendwie durchgebracht hat. Das Ganze hat dann wirklich 55 Minuten gedauert. Und dann waren wir noch nicht mal bei unserer Destination angekommen, weil ich auch so irgendwann meinte, so funktioniert das ja halt. Ich meine, dein Auto zeigt dir Restkilometer an. Aber
wir sind uns
doch
einig, da sind noch deutlich
mehr.
Aber wir sind uns so einig, dass da, wenn da steht 0 Kilometer Rest, hast du locker noch 50.
Natürlich noch was. Aber trotzdem, es wurde halt immer weniger. Und wir mussten ja schon auch noch zurück. Und da waren wir an den Punkt angekommen, dass wir wussten nicht so richtig, wo wir überhaupt landen wollen. Und es wäre noch ewig dahin gegangen, dann wäre wieder der Stress gewesen, so, fuck man, wir sind auch wieder schlecht vorbereitet, kriegst du dann überhaupt noch da irgendwo eine Pulle Wasser dir irgendwo gekauft an einem Kiosk und dann war links halt so rein ein Beachclub und dann dachten wir, komm, scheiß drauf, sieht cool aus,
Den
nehmen wir jetzt Volley, Strand ist bestimmt schön hier, wir sind da versorgt, da kann man bestimmt auch mit Karte zahlen, alles safe. Wir fahren da rein, wobei ich dann auch schon so meinte, immer noch kein Empfang mit der gleichen Logik, ob man da wirklich mit Karte zahlen kann, ja hier, Janni, geh mal rein, frag. Janni geht rein, fragt, Nee, man kann natürlich nicht mit Karte zahlen. Und das war so ein Club, wo man Eintritt gezahlt hat, aber auch gleichzeitig mit Mindestverzehr. Irgendwie so 300 Pesos oder so, umgerechnet, keine Ahnung, 13, 14 Euro. Und wir hatten noch genug Bargeld, dass zwei Leute hätten reingekonnt, einer nicht. Das hat bedeutet, man hätte wieder zurückgemusst, diesen ganzen Bumpy Road, das hätte mit dem Auto locker 20 Minuten hin, 20 Minuten zurückgedauert, um wieder zurück zum ATM zu müssen, sich Bargeld zu holen und wieder an diesem Beachclub zu landen.
Ihr hättet dann wahrscheinlich aber auch nur so viel geholt, dass der Nächste noch hätte Eintritt sein können.
Als Maul, du Arschloch. So, dann musste ich eine Entscheidung treffen, weil ich hätte das natürlich mit dem Auto machen können, aber ich sag dir ehrlich, es wäre dann eng geworden mit Gasolina und noch wieder zurück nach Hause zu kommen. Und dann dachte ich mir, ey, worauf ich wirklich gar keinen Bock habe später, ist dieser Tanz auf der Rasierklinge und irgendwie Angst haben zu müssen, wir bleiben liegen. Weil das Szenario, du bleibst liegen, ohne Service, da musst du da die Mexikaner im Zweifel, die waren echt alle nett. Also die Locals wirklich, die da kein Geld abnehmen wollen, wäre schon klar gegangen, wahrscheinlich hätte irgendwo einer einen Kanister gehabt und das hätte schon gepasst. Aber ich hatte keinen Bock drauf, guck dann die anderen beiden an, hab dann auch so ein bisschen den I take charge now, so, ne, hier, it's my, I'm the captain now Moment hatte ich dann und hab die dann angeguckt und meinte so, ey, geht rein, alles gut, ich lauf jetzt zurück zum ATM und hol Geld und bin dann gleich wieder da.
Okay.
So. Ich habe leicht unterschätzt, dass es doch ziemlich weit war. Bei gefühlten 38 Grad. Und musste dann im Nachhinein wirklich hin und zurück, waren glaube ich 5 Kilometer.
Mhm.
5 Kilometer bei einer Bullenhitze zurück zum ATM, um die ganze Sache zu machen. Zurück bin ich komplett gelaufen, hab mir auch zwischenzeitlich mal eingebildet, komm, du joggst mal ein paar hundert Meter, damit es einfach schneller geht.
Ist ja so dumm.
Keine Option.
Ist ja auch
ich hatte auch
so
nur
dumm.
Schlappen an, hab mir komplett den Zeh aufgerissen, aber dachte mir dann einfach so, ey, das ist jetzt, wie gesagt, mein Seven Wars Wild Moment. Ich hab da auch gerade irgendwie ein bisschen Bock drauf, du bist ja auch die ganze Zeit so halt in der Gruppe unterwegs, dann hab ich mal ein bisschen Moment für mich, kann mal ein bisschen meine Gedanken selber kreisen lassen, ich mach das jetzt. So, ey, das war so eine Fehlentscheidung, wirklich. Also es war schon, ich fand's ganz cool, dass ich dann so den Move gemacht habe, dass die halt schon rein konnten. Die haben dann schon ihre gute Zeit am Strand gehabt. Ich habe halt gelitten ohne Ende, gelitten wie ein Hund. Dann war aber das Geile, ich wurde auf dem Hinweg nach so 800 Metern, wurde ich angesprochen, weil ein Auto an mir vorbeifuhr.
Hast du überlegt zu trampen wenigstens?
Nee, hätte ich nicht gemacht. Okay. Also im äußersten Notfall.
Weil du Ego hattest und
ja,
schaffen wolltest
oder
weil du
dachtest, durchziehen.
Ich gebe
für mich
war
es dann auch eine sportliche Challenge, weißt du? Ich dachte mir dann so, als ich so gemerkt habe, boah, das ist wirklich anstrengend und das wird tough sein, das hier zu finishen, dachte ich mir so, ey, das ist jetzt meine Challenge.
Okay.
Ich zieh das jetzt so durch. Dann aber nach 800 Metern, wo ich schon so völlig im Sack war, fuhr auf einmal, wie gesagt, ein Auto an mir vorbei. Die machen so halt, Fenster runter und dann so zwei wirklich Prototyp-Surfer-Dudes, ne?
Ja.
Beide die geilsten, lockigen, langen Haare, natürlich offenes Hemd an und so weiter, irgendeine Schrottkarre gefahren, machen halt so Fenster runter, sprechen mich auf Englisch an und meinen so, ey, you need a ride? Und ich dann so kurz überlegt und meinte dann so, ja, wäre schon geil, wenn ihr mich da vorne bis zu dieser Puerta da mitnehmt, wo ich dann wieder dahin komme zum ATM, wäre schon Hammer. So, ich steig ein und dann saß hinten noch die dritte da mit drin und wie gesagt, alle Prototyp, wir sind ausgewandert und fühlen uns da unser bestes Leben.
Was waren
das
für Landsleute?
Zwei, der eine war glaube ich, die beiden waren Engländer und die Frau war so eine Brasilianerin. Dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, war natürlich extrem chillig unterwegs. Und dann haben sie mich so ein bisschen ausgefragt, was ich hier mache, hab dann die Frage irgendwann zurückgestellt und dann kam halt so die Antwort, ja, wir kommen gerade von einem Shooting, wir haben in erotischen Kunstfilmen gedreht. Ohne Scheiß, ne? Und auch, ich muss auch sagen, also
ist
die
erotischer Kunstfilm ist einfach Code für Porno, oder?
Ja, ja, sie haben Porno gedreht.
Mhm.
Und die Frau, die da hinten drin saß, die hatte auch schon so einen speziellen Vibe an sich so. Ich sag mal so, es war kurz davor, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass es zu Handgreiflichen kommt, also ohne Consent. An der Stelle. Und die waren halt schon sehr in die Richtung drauf. Haben dann so ein bisschen erzählt, dann kam das nächste. Dann haben sie mich direkt für den Tag später, weil, keine Ahnung, fanden mich dann scheinbar auch ganz cool und so, und haben sie mich eingeladen zu ihrem Love-Festival.
Nein,
direkt an dieser Stelle, wo wir eigentlich waren, irgendwo privat organisiert, wahrscheinlich so semi-legal veranstaltet wurde. Hab dann auch diesen Invite bekommen, wo dann auch nur so stand, ja, da wurde dann in einem Kino, werden dann halt die Filme gezeigt, die sie gedreht haben.
Nein.
Dann gibt's irgendwie die Naked Area, dann gibt's die Rooftop Edible Bar, dann gibt's da den Sexraum und alles sind die auch direkt so, weil sie dann meinten, ich bin halt hier auch so ein bisschen für Beachvolleyball da und hier unsere Company macht für Beachvolleyball Sachen. Ah, geil, dann können wir Naked Beachvolleyball spielen und so. Und ey, wie in einem Film. Ohne Scheiß, haben die mich da voll gequatscht. Und dann dachte ich so kurz.
Aber die wichtige Frage ist doch, wie war's denn dann am Anfang?
Ja, da wollte ich nämlich drauf kommen. Ich sag dir, das wäre schon eine krasse Experience gewesen, ja, das mal durchzuziehen und einfach zu machen. Ich sag, man hätte da eine richtig gute Zeit gehabt. Das Problem ist jetzt natürlich aber auch, wenn man ja halt in einer Beziehung ist, ist das, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen schwer zu verargumentieren, dass man an diesen Festivitäten teilgenommen hat.
Ich finde es spannend, wie diplomatisch du das ausdrückst, weil ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass das in keiner Welt ein Szenario ist, in dem man da hingeht und wirklich internationales Rudelbums mit Anlauf macht oder sich das einfach mal anguckt. Ich kann ja auch einfach nur als normaler Gast kommen und mal gucken, wie hier so der Vibe ist. Ja, wie wird der Vibe sein mit 200 Pornostars zusammen am Strand?
Also es war kurz davor, dass auf der Einladung ganz unten stand, schmier dich mal vorher mal ordentlich mit Bepanthen ein, weil das Ding wird wund.
Es wird geduscht, Kollege, vorher. Das ist ja, ach krass, Alter. Also man rechnet ja mit vielem, ne, aber dass man in so eine Situation kommt. Aber ich finde es immer wieder spannend, weil, also, ne, es gibt das ja. Also man hat ja, nie Berührungspunkte mit und klar, man denkt irgendwie oder weiß, ja, klar gibt es irgendwie so eine Art Subkultur, wo das halt so ist. Ist ja auch, wenn es consensual ist, mein Gott, spricht ja nichts dagegen, ne? Aber in einer Parallelwelt hättest du einfach einen Tag danach in Mexiko am Strand die Party deines Lebens gehabt.
Ja.
Und würdest
den
jetzt
Trip
hier,
meines Lebens, die Party meines Lebens und wäre sehr sicher am Sonntag nicht zurückgeflogen.
Und wärst hier verstört auf einer anderen Ebene gewesen.
Ja, also weil ich nicht zurück hätte fliegen können, wahrscheinlich, weil ich irgendwo völlig im Drogenkoma irgendwo gelegen hätte.
Und
aber
hättest wahrscheinlich auch nicht sitzen können.
War wohl eine vernünftige Entscheidung, dass ich das nicht getan habe.
Krass, ja, da lässt man dich einmal raus aus Europa und wird das passiert, ne?
Ja,
also wirklich der Paradiesvogelfunk.
Das war wirklich wild. Ansonsten habe ich noch einmal, wir waren auch noch, also als wir einmal abends rausgegangen sind, so im Sinne von, da war auch, das war, fand ich auch ein bisschen weird, dass ich da immer die Verantwortung übernehmen musste, weil dann so, also da kam halt auch wieder kein Vorwurf, ne, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beiden das entweder zugetragen bekommen oder das hören, aber es war halt nie so, dass irgendwie von denen der Impuls kam, so, ja komm, lass doch jetzt nochmal was machen oder ey, wir sind jetzt hier in Mexiko, lass doch einmal mal zusammen rausgehen und irgendwie Party machen oder Spaß haben oder so. Und man hätte da natürlich, also da in Tulum gibt's so eine Beach Area, das ist dann so quasi so ein bisschen das Ibiza von Tulum, wo dann auch da richtig krasse Clubs sind, Elektroclubs, wo du irgendwie 50 Euro Eintritt zahlst, ohne irgendwie jemals mal ein Getränk zu sehen haben, was natürlich auch irgendwie ein Bier 20 Euro kostet,
ja, krass.
Da die krassesten DJs und so sind. Da war uns allen so klar, das ist es jetzt einfach nicht, das ist nicht die Option. Da, also auch gerade jetzt in der Konstellation wird es das wahrscheinlich nicht sein, dafür haben wir auch noch zu viel zu tun oder wollen morgen irgendwie noch was machen. Das machen wir jetzt nicht. Dann habe ich irgendwie mal ein bisschen die Reddit-Google-Maschine angeschmissen und habe dann gesehen, okay, da ist irgendwie so ein Hostel, da gibt's eine Rooftop-Bar, ist ganz gut bewertet, da soll man wohl eine ganz gute Zeit haben können.
Mhm.
So, wir gehen auf diese Hostel-Rooftop-Bar und das war ein ganz spezielles Publikum. Also jetzt da ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, ohne dass die das jemals hören wollen, das war wirklich wie ein Lebenshilfeausflug, die da Spring Break gefeiert haben. Also I shit you not. Das war so krank. Das war überhaupt irgendwie, das war ganz weirdes Setting. Du kommst da hoch, irgendwie um 23 Uhr. Klar, das ist jetzt noch nicht die Party-Hour in Mexiko, aber da war nix los.
Mhm.
Dennoch haben halt individuell da ein paar Leute sich dafür zu entschieden, weißt du was, wir sind jetzt hier wirklich in Cancun, wir machen Spring Break, wir drehen hier völlig durch. So auf eine ganz komische Art und Weise und Charaktere. Auf einmal sehe ich nur so aus dem Augenwinkel, dass da so eine, auch jetzt kein Bodyshaming, aber ich beschreibe gerade, eine etwas kräftigere junge Dame, die vorher da in so einem weißen Kleid unterwegs war, die auch schon da im Pool mit so einer anderen Freundin völlig durchgedreht ist. Die haben sich da gegenseitig da abgetwirkt, wo ich dachte, ey, wir müssen gleich einen Rettungswagen rufen, weil da ein, zwei Rippen brechen. Auf einmal steht die da auf der Theke, das Kleid fällt und zum Glück habe ich schnell weggeguckt, weil ansonsten hätte ich ein Arschloch gesehen. Ja, solche Dinge sind passiert, dann konntest du natürlich dir da auch, hättest du dir Sachen angucken können, wie dann irgendwie der deutsche Anfang 40-Jährige, der dann da die 37-jährige wilde Auswanderin kennengelernt hat, die dann da Borderline angefangen haben zu ficken, auf einer Rooftop-Bar, wo 17 Leute handgestoppt waren, also es war ein Kino pur. Das konnte man sich auch ganz entertaining angucken, aber es war dann auch relativ schnell klar, dass auch das nicht der Abend sein wird, wo man irgendwie gesagt hat, ey, ich war in Tulum mal feiern.
Ich wiederhole mich, in einem Paralleluniversum hättest du den Abend des Jahrtausends haben können und hättest da aber mal ganz wilde Sachen machen können.
Ja.
Ich weiß nicht, ist das, also sind wir einfach die spießigste Gesellschaft der Welt?
Vermutlich.
Also hier die
vermutlich.
Zentraleuropäer an sich, jetzt gar nicht nur die Deutschen, sind wir einfach unfassbar langweilig oder sind das dann wirklich die... Ja, die verrückten Auswüchse, die es dann halt, die man so kennt aus Tijuana und Cancun und aus den gängigen, weiß ich nicht, US-amerikanischen Serien, wo man denkt, ja, es ist Spring Break, wir machen jetzt einmal, haben
ja, die
Time
of
our
Life. Ja, die Menschen nehmen sich dann einfach vor, wir drehen jetzt durch komplett und machen es dann.
wie habt ihr euch verhalten? Also habt ihr
einfach
beobachtet?
Ich stand an der Seite und hab geguckt. Und dann auch, wie gesagt, sehr bewusst weggeguckt.
Wie lange wart ihr so da? Also wie lange habt ihr euch das Treiben angeschaut?
Boah, gutes Stündchen?
Krass.
Gutes Stündchen, hätte ich jetzt gesagt.
Hattest du das Gefühl, bei Jona besteht potenziell Gefahr, dass er einfach sagt, Lein, los, ich bin dabei, oder?
Das war nur, ey, bei Jona, das war die geilste Szene. Da war halt wieder eine, Mann, sorry, ich beschreibe, da war wieder eine etwas kräftigere Dame, die dann immer so vorbeigelaufen ist auf dem Weg zur Toilette und die wirklich so unfassbar Auge auf Jona gemacht hat. Das war richtig witzig. Die ist immer so vorbeigegangen und hat dann so richtig offensiv so wirklich Kopf gedreht und hat dann Jona so diesen Blick so gegeben, wo ich danach immer nur so, oha, Jona, stabil, Junge, hier, deine große Chance und so weiter, ne? Und Jona war das so unangenehm. Also dahingehend war es ganz witzig. Dann hatte die Dame aber ein paar Minuten später ihr großes Glück mit so einem, ich glaube, das waren alles Amis, mit so einem anderen aus dieser Hostelgruppierung. Die kannten sich natürlich alle, weil die da wahrscheinlich jeden Abend auf dieser Rooftop-Bar waren. Haben die dann ihr Glück gefunden, haben dann da angefangen, wild rumzumachen. Und dann war wieder, jetzt kam wieder hier die mit dem weißen Kleid ins Spiel, die da ihr Arschloch präsentiert hat auf der Theke. Auf einmal war die war halt wieder so in ihrem Film Spring Break und so weiter. Dann macht da dieses hier neu geformte Abendpärchen, macht da rum. Auf einmal geht sie so dahin und wirklich forceful hat die dann dafür gesorgt, dass dann aber nein, die andere Frau jetzt mit ihr rummacht. Also hat sie wirklich so fast mit ihrer ganzen Kraft den Typen so weggeschoben, hat dann die andere Frau so richtig gezwungen, mit ihr rumzumachen. Und dann war so das Geile, dass dann der Typ so daneben saß, so richtig bedröppelt und sich so dachte, oh Mann, ey. Und vielleicht dann auch so seine ganze Entscheidung so ein bisschen überdacht hat, als er sich das dann auch angucken konnte. Wobei die haben 15 Minuten später haben sie wieder rumgemacht. Also von daher ging das, glaube ich, schon klar. Aber nee, es ist nichts passiert. Jona hat nicht seine große Liebe in Mexiko gefunden. Da muss ich dich leider enttäuschen.
Während du das alles erlebt hast, habe ich irgendwie hier zu Hause auf dem Sofa gelegen und so Brötchenreste aus meinem Bauchnabel gegessen. Das ist wirklich, ich finde die Gleichzeitigkeit solcher Ereignisse finde ich im Nachhinein immer wieder herrlich, wenn man so denkt, ah ja, Dirk ist gerade auf einer Rooftop-Bar in Cancun und guckt sich irgendwie Arschlöcher an.
Ich habe es mir nicht angeguckt.
Ja, ja, gut.
Ich habe rechtzeitig
versucht, weggeguckt. Krampfhaft zu vermeiden, tief in ein Arschloch zu gucken.
Ich habe rechtzeitig weggeguckt.
Fair enough. Ja, klingt, das jetzt eine gute Zeit gehabt.
Ja, das stimmt so. Und ansonsten Reisefazit und nochmal, weil das wollte ich auch nochmal erzählen, weil ich es sehr interessant fand. Ich habe dann auf Reddit im Nachhinein, als ich nochmal irgendwas recherchiert habe, irgendwie so ein, zwei Spots, habe ich irgendwie gesehen, dass laut der aktuellen Statistiken ist so Tulum wohl der zweitgefährlichste Urlaubsort der Welt aktuell, weil es da um die Mordrate geht.
Ja.
Mhm. So. Das liegt aber wohl nur daran, dass es da so ein bisschen Gang-Violence gibt und klar, so Kartell ist da halt unterwegs, aber Touristen lassen die halt in Ruhe, weil das wollen die halt nicht. Und die schießen sich halt gegenseitig über den Haufen und klar, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist, dann könnte dir natürlich theoretisch was passieren, aber nur für alle, die da einen kleinen Tipp haben oder Angst haben oder so. Also war wirklich komplett stressfrei. Also wir haben nicht einen Hauch einmal, also abseits von den Sachen, die ich gerade erzählt habe, nicht einmal einen Moment gehabt, wo man sich so dachte, oh, scary oder sonst was. Auch Janni, die war ja einen Tag dann sogar da quasi alleine dann unterwegs. Also klar, auch in einem absoluten Hotspot, wo ein Beachvolleyball-Turnier unterwegs war. Aber die meinte, war auch chillig. Von daher, da muss man jetzt groß keine Sorge haben. Ansonsten war halt nur geil. Du gehst da durch so eine sehr hochfrequentierte Einkaufsstraße. Und ich habe, glaube ich, mitgezählt, mir wurde 72 Mal Kokain angeboten. Mhm. Also wirklich 72 Mal, dann erzähle ich so das danach in der Runde und frage so, ja, war das bei euch auch so? Weil das war jetzt so kurz so ein Zeitraum, wo wir uns mal aufgesplittet haben. Ich habe irgendwie noch ein, zwei Souvenirs besorgt und so und da waren wir halt alle allein unterwegs. Und dann gucke ich so Jona und er sagt so, nö, bei mir gar nicht. Und dann stellt sich die Frage, hat er es nicht verstanden, hat er es nicht gecheckt oder lag es dann schon an mir, dass mir 72 Mal Kokain angeboten wurde?
Eine Mischung aus beidem wahrscheinlich, weil ich glaube, das ist so wie unser Typ Mensch, ohne dass wir jetzt per se total ähnlich wären oder optisch total ähnlich wären, aber wir ziehen das irgendwie an. Ich war vor ein paar Jahren war ich in Porto und war mit Leonie und meiner Family damals noch irgendwie unterwegs, also wirklich eine sehr unverdächtige Gruppierung, wo man jetzt als Drogendealer, als Vertriebler auf der Straße nicht in erster Instanz denken würde, das sind potenzielle Topkunden, die man jetzt ansprechen sollte. Und wir waren dann zu viert, fünf, sechs teilweise unterwegs, auch mit meinem Bruder und Partnerin noch, also wirklich so offensichtlich so eine Familiengruppe. Und gehen durch so eine ganz normale Straße und fünfmal innerhalb von fünf Minuten kommt einer zu mir. Kss. Also wirklich wie im Film. Kss. Kokaina? Ich so, nee, danke. 10 Meter weiter.
Jetzt.
Kss. Kokaina? Und ich immer so, also nee, Alter, offensichtlich nicht. Und auch genau das Gleiche. Ich gehe danach irgendwie so, ne, 3 Meter weiter zu meiner Film. Ich sag mal, ist das bei euch auch die ganze Zeit? Nee, was denn? So, alles normal hier.
Ja, dann liegt's an uns.
Was strahle ich denn bitte aus, dass ich während meines Familienurlaubs jetzt irgendwie erstmal um 16 Uhr an einem Freitag denken würde, ja.
Sich glaub, meine fette Nase reinballern.
Jetzt voll einen reinscheppern ist, glaube ich, genau das, was ich ausstrahle. Also ich fürchte, das ist unser Fluch, damit müssen wir leben.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber gut, so viel zur Mexiko-Reise. Jetzt bin ich angekommen im tristen Alltag. Aber den tristen Alltag wollen wir natürlich brechen mit einer schönen neuen Ausgabe von unserer Lebensbibel, wo Arne euch gleich ein paar Lebensweisheiten aufstellen wird.
Bin gespannt.
Sie flunkern doch.
Das ist echt Flunkerige.
Die Lebensbibel.
Um es nochmal kurz zu erklären, die Lebensbibel ist das Produkt, was uns mittelfristig dazu bringen wird, dass wir nur noch Business Class fliegen werden, weil das eines der Produkte ist, was uns in ewigen Reichtum führen wird. Sinn des Ganzen relativ simpel. Wir beantworten für euch die wichtigen Fragen des Lebens. Und zwar ultimativ, final, beenden jede Diskussion im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis. Die Sachen, die ihr euch immer schon mal gefragt habt, wo ihr einfach mal eine ultimative, allgemeingültige, verbindlich richtige Antwort braucht. Heute bin ich derjenige, der deine Fragen beantwortet. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Das war immer eine bunte Reise und irgendwann wird das Ding, ne, ausgedruckt in Papier auf euren Tischen in jedem Hotelzimmer liegen und wir werden nur noch in der Business Class liegen und uns die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Ich bin gespannt.
So sieht's aus. Machen wir Lebensbibel, sponsored by Discover Airlines und dann geht's nur noch irgendwo hin. Ja, heute habe ich ein schönes Potpourri für dich dabei von mir selbst ausgedachten Fragen, wo ich eine Antwort zu brauche von dir. Dann haben wir ein bisschen was aus der Community, aber wir starten direkt natürlich fitting zu dem Setting, das du heute beantwortest, von einer Frage von einem guten Freund von dir, nämlich dem Schmiddi,
ja,
der hoffentlich noch gerne unseren Podcast hört. Und auch natürlich jetzt passend zu diesem ganzen Langstreckenflug und Urlaubsszenario, ist die Frage relativ simpel, wie viele Urlaubstage sollte man bei einer Flugreise mindestens am Ankunftsort verbringen, damit man den Aufwand und den CO2-Fußabdruck rechtfertigen kann? Angaben bitte für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge.
Also erstmal nichts als Liebe für meinen Janni. Kurz geht raus, vielen Dank für die Frage. Boah, ich finde, die kommt so unscheinbar daher, ist dann aber im Endeffekt total komplex, finde ich. Also dieses Aufwandsthema würde ich da persönlich so ein bisschen ausblenden, weil da haben wir beide auch auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen zu, ab wann das gerechtfertigt ist, irgendwie wie viele Tage es geben muss, damit man sich wirklich erholt und nicht netto sozusagen kaputter zurückkommt, als man hinfährt. Ich würde das mal so ein bisschen eher auf die moralische, ethische Ebene heben und sagen, ab wann ist es vertretbar? Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, da ist ein guter Freund von mir mit dem Esel aus Zürich für eine Nacht nach Berlin gefahren ist. Da würde ich jetzt mal sagen, mit Veröffentlichungsdatum der Bibel, was noch ein bisschen in der Zukunft liegt, ist das dann schwierig. Da werden wir nicht mehr weiterkommen. Ich behaupte, für Kurzstrecke. Kurzstrecke ist für mich alles, was, ja, sagen wir mal, weiß ich nicht, so
alles Kurzstrecke,
zwei Stunden One-Way-Flug, ja, würde ich sagen, ist Kurzstrecke. Also innerhalb von Europa haben wir ja das große Glück, da kommst du schon relativ weit mit. Da kriegst du relativ viele Länder abgedeckt. Ist ja immer das, wofür die Amis uns total beneiden. Da sage ich, 3 volle Tage am Urlaubsort müssen es sein, dann kann man das machen. Also klassisches.
Oh krass, also so ein Wochenendszenario, Freitag hinfliegen und Sonntag zurück.
Finde ich nicht okay. Ich finde dieses klassische Szenario,
da muss man Zug fahren.
Donnerstagabend hinfliegen oder nachmittags oder was auch immer was. Freitag, Samstag, Sonntag als volle Tage, Montagmorgen zurückfliegen, dann entweder direkt ins Büro oder noch einen Tag Urlaub. Das finde ich okay. Sage ich vielleicht auch ein bisschen aus Privatinteresse, weil das was ist, was ich sehr liebe, diese Städtetrips. Ich mag das gerne, mache ich viel zu selten, aber irgendwie finde ich, da ist es irgendwie okay. Also große Klammer ist natürlich, sollte man 1,5 Stunden weit fliegen, eigentlich nicht. Wenn es ein ausgebautes europäisches Schienennetzwerk mit Nachtzügen, wo ich ja eh, also ich bin so riesen Fan von Nachtzügen.
Ja, das ist Hammer.
Wenn es das geben würde, dann würde ich sagen, dann lass es vielleicht ganz und fahr halt Zug. Aber ich finde, für so wirklich langes Wochenende, 3 volle Tage mit An- und Abreisetag, finde ich okay, kann man machen. Mittelstrecke, was ist Mittelstrecke? Mittelstrecke ist bis 5 Stunden, würde ich sagen.
Ab 2 irgendwas.
2 bis 5?
Boah, wahrscheinlich, wann geht ein Langstreckenflug? Wahrscheinlich musst du die 6 noch mit reinnehmen. So 6 Stunden irgendwo fliegen.
Boah, ja, also wenn es wirklich 6 Stunden, ne, das ist ja
also
schon.
Also du verlässt schon wirklich deutlich Europa.
6 Stunden ist ja schon irgendwie Europa, New York. Das sind schon 6 Stunden, ne? Das schaffst du, oder? Fliegst du länger?
Ich weiß gar nicht. Zählt genau. Das schon als Langstreckenflug,
das für mich
wenn
Langstrecke.
Du dann New York machst?
Also das ist für mich Langstrecke.
Ja, dann machen wir 5.
Alles
weil 5 ist wirklich die Grenze.
Ja.
Also so weit musst du ja fliegen, um Europa zu verlassen.
5 ist so Kanaren zum Beispiel.
Ja,
ne?
Kanaren
ziemlich
zählt
genau
theoretisch noch, dann, ja.
Das schafft man noch. Boah, ey, da sage ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob man so eine Formel machen kann, dass man so Flugzeit mal, ne, mal x, um dann zu sagen, so viele Anwesenheitstage müssen es sein. Ich finde, 7 volle Tage sind da schon Untergrenze.
Erwartbar, dass du jetzt damit kommst.
Die müssen es sein, sonst wirklich, also für 5 Tage, da kickt dann auch wirklich dieses Ding rein. Da ist dann, wenn du nicht gerade Business oder First fliegst, da machst du mehr kaputt, als du heile machst, dann bleib lieber zu Hause. Ne? Du bist ja eh großer Verfechter und Cornichon des Staycation-Modells.
Absolut.
Das ist es dann vielleicht eher, deswegen 7 volle Tage finde ich okay. Und für Langstrecke, da reden wir dann ja wirklich, das geht ja von bis, ne? Also Langstrecke finde ich schwer, das zu staffeln oder das nicht zu staffeln im Sinne von 6 Stunden, dann bist du in, I don't know, keine Ahnung, Istanbul,
ich
bisschen
schön,
weiter.
Ich finde schön, dass ich bei deiner Gleichung übrigens jetzt schon raus bin.
Ja, ich auch.
Ja. Meine Regel war schon Mittelklasse und naja.
Irgendwie so ein Ding. Naja, aber ich meine, Langstrecke ist dann ja auch, weiß ich nicht, nach Sydney fliegen, wo du dann irgendwie ja, 24 Stunden unterwegs bist. Da würde ich eigentlich nochmal staffeln wollen, aber ich sage...
Ja, nimm jetzt mal so einen Zwölfer, komm, so einen Zwölfer, wie ich ihn jetzt hatte.
12 so Stunden 10 bis 12. Flug. Dann muss ich dir sagen, wird das ein einmaliger Trip von dir gewesen sein, weil 10 volle Tage müssen es da sein.
Volle
Tage, ansonsten geht es nicht. Und dann gehört, finde ich, eh als kleines Sternchen dazu, es gehört sich dann, wenn man das schon macht, mindestens bei Kurzstrecke, eigentlich auch bei Mittelstrecke, dass man dann die gängigen CO2-Kompensationsaufschlagszahlungen, die, glaube ich, also habe ich mich nie mit befasst, sind wahrscheinlich auch nur Greenwashing-Bullshit so, aber den Haken setzt ihr dann mal bitte, wenn ihr für anderthalb Stunden nach, keine Ahnung, Prag fliegt für 3 Tage. Dann auf jeden Fall mal Haken machen, mindestens mal fürs Gewissen und ich glaube noch daran, dass da ein bisschen was Gutes passiert. Das gehört dann, finde ich, schon dazu, aber dann würde ich sagen, 3, 7 und 10 volle Tage müssen es sein. Mit einem schlechten Gewissen bei Kurzstrecke, das müsst ihr dann mitnehmen, dann kann man das machen.
Ja, finde ich vernünftig. Also werden sich viele, glaube ich, jetzt dabei ertappen müssen. Also ich habe diese Regel auf jeden Fall, obwohl ich ja nicht viel geflogen bin in meinem Leben, habe ich die schon mehrfach gebrochen. Mhm. Und muss mich jetzt ja eigentlich dran halten, ne? Das ist ja eigentlich die Regel hier bei der Lebensmittel.
Ja, ist halt die Frage, ob ab jetzt oder ab Veröffentlichung. Aber eigentlich ab jetzt.
Ja, dann kann ich die Zeit nochmal nutzen. Nochmal 1, 2 asoziale Flüge auf jeden Fall rausnehmen. Kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Die habe ich quasi von ChatGPT ausspeisen lassen, nachdem ich da 1, 2 Prompts reingespeist habe.
Bin ich gespannt.
Und rausgekommen ist Folgendes. Wie viele gemeinsame Hobbys sind der Sweet Spot für ein Paar und wann ist der Zeitpunkt angekommen, wo es gruselig wird?
Oh Gott, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, wir alle kennen das Szenario so. Dass es erstmal Disclaimer natürlich hochgradig geil und erstrebenswert ist, wenn man gemeinsame Hobbys hat, ist erstmal gesetzt. Ne? Ich glaube, da gibt es auch wirklich Gegenmeinungen, die sagen, nee, Hobbys macht man ohne seine Partnerin, seinen Partner, das macht man alleine und keine Ahnung was, ist ja völliger Unsinn.
Nee, also wenn man gar keine gemeinsamen Hobbys machen, dann sollte man sich hinterfragen, ob man den richtigen Partner gewählt hat.
Soweit würde ich nicht gehen, aber gar keine, finde ich, ist niemals der Sweet Spot. Alles zusammen machen offensichtlich auch nicht so. Ich würde es nicht an der Anzahl der Hobbys festmachen, sondern prozentual an der Zeit, die man sozusagen damit verbringt. Weil Hobbys, mein Gott, keine Ahnung, wenn du ein Hobby nur einmal im Jahr machst, so, was weiß ich, ne, dann kannst du das schon machen. Boah, ich sage 70% der Zeit, die man frei verfügbar hat oder frei einsetzt für Hobbys, kann man mit dem Partner, der Partnerin machen. 30% sollte man alleine oder...
Das ist schon viel.
Oh, ja, das ist die Obergrenze, ne? Sollte man alleine, der Sweet Spot, sage ich, alleine oder dann mit anderen Freunden, was weiß ich, Family oder sonst wo machen. Ich finde das geil. Also ich finde, ich gehe da eher höher ran, weil ich finde das komplett geil. Was spricht denn dagegen? Und ich verstehe auch nicht diese Weltsicht von, ja, nee, dann vermischt sich irgendwie Liebesbeziehung und Freundschaft und so. Vermischt sich doch eh, Alter, in einer guten Beziehung.
Das soll sich doch vermischen.
Hä? Das ist doch Sinn der Übung. Alter. Also ich höre das so oft und denke immer so, nee, also das mache ich mit meinen, also klar, es gibt Sachen, die macht man vielleicht mit seiner Jungsrunde oder Mädels mit ihrer Mädelsrunde, so fair enough. Es gibt doch nichts Geileres, als zum Beispiel Leon und ich können halt, also wir können 1000 Sachen zusammen machen. Also wir können zusammen Volleyball spielen, wir können zusammen Sportevents gucken. Ist doch voll geil. Also warum sollte man das denn nicht haben wollen? Finde ich albern. Deswegen 70%. Alles drüber, da wird es dann wirklich so ein bisschen, also dann ist diese gegenseitige Abhängigkeit und so dann schon ein bisschen sehr hoch, würde ich sagen. Und dann hat man sich ja irgendwann nichts Neues mehr zu erzählen. Deswegen gehe ich 70.
Ja, finde ich eigentlich fair, glaube ich. Also wenn du wirklich Paare hast, die so jedes Hobby teilen und nur gemeinsame Interessen haben, dann bin ich mal so kurz davor zu fragen, wollt ihr nicht auch nochmal so einen Gentest vielleicht machen und mal schauen, ob das alles so legal ist, was ihr da treibt. Aber
wie ist das im Saarland?
Mit 70% kann ich auf jeden Fall leben. Wir kommen zur nächsten Frage, die aus der Community kommt, vom lieben Thomas. Und der möchte wissen, wie weit entfernt von einer roten Fußgängerampel ist es okay, die Straße illegal zu überqueren?
Ah, ja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil auch das Szenario kennt ja jeder. Ne? Man steht dann da und die Ampel ist rot und man sieht, ja gut, wenn ich jetzt 30 Meter weitergehe und darüber gehe, dann hat man ja das Gefühl, man macht nichts Verbotenes, ne? So, weil wenn ich über eine rote Ampel gehe, ist das erstmal verboten. Wenn ich über eine Straße gehe, wo keine Ampel ist, ich gehe zumindest nicht über eine rote Ampel. So, also es fühlt sich ja sehr viel weniger verboten an.
Es ist ja auch weniger verboten faktisch.
Glaube ich nicht, oder?
Also du wirst...
So niemals weniger
ich glaube,
verboten.
Es ist nicht die gleiche Strafe.
Ey, das ist safe verbotener.
Ja, ist... Wie? Einfach so über eine Straße zu gehen? Sagst du,
es muss doch verbotener sein, als über eine rote Ampel zu gehen, oder?
Oder schreib uns in die Kommentare, bitte.
Ansonsten schaff halt ab, die Ampeln. Ja. Also so. Ich finde, man kann auch vollkommen, ne, man kann auch absolut über eine rote Ampel gehen, also Abstand 0, wenn es für alle Beteiligten ungefährlich ist, erkennbar ungefährlich, Szenario, weiß
und
ich
keine
nicht.
Kinder dabei.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Du bist nachts um 3 auf dem Dorf und stehst an der roten Ampel und sagst, mein Gott, geh halt rüber. Also so, ne, die ist ja kein Selbstzweck, also Gut, Ampeln sind kein Selbstzweck, ist wahrscheinlich ein Satz, der sehr angreifbar ist. Sind wahrscheinlich schon echt auch ein Selbstzweck, aber ne, es geht ja eher darum, Verkehr sicher zu organisieren und so. Und wenn es offensichtlich, du ein paar hundert Meter in jede Richtung gucken kannst, ist keiner, und du bist kein schlechtes Vorbild, dann geh halt rüber, Alter. So, aber deswegen ganz wichtige Sternchen, und da bin ich Hardliner. Geh nicht über eine fucking rote Ampel, wenn ein Kind in der Nähe ist, Alter.
Ja.
Nie. Zu keiner Tageszeit, nie. Und geh auch nicht 5 Meter weiter daneben, weil was ist das für eine Scheiße so? Also natürlich gucken Kinder sich ab, was Eltern machen und was andere Erwachsene machen und denken dann, ja, okay, offensichtlich fein, der Bray ist darüber gelaufen, dann mache ich das jetzt auch. Das ist einfach scheiße so.
Das Geile ist immer, wenn man dann durchzieht an der Ampel, du willst eigentlich drüber gehen, dann siehst du so, oh fuck, da kommt gerade die Mama mit ihren beiden Kindern. Dann bleibst du stehen und dann geht aber die Mama mit den beiden Kindern so links und rechts, Kinder in der Hand, so komm, wir müssen jetzt schnell rüber.
Das passiert natürlich extrem oft, da bin ich dann auch jedes Mal so, ach come on.
Ja, also das ist so
ich versuche für deine Kinder mitzudenken und du pisst mir wirklich mit Anlauf ins Gesicht. Wie gesagt, wenn das vorausgesetzt ist, dass ihr kein schlechtes Vorbild seid und niemanden gefährdet, dann bin ich geneigt zu sagen null, aber man soll jetzt auch nicht über jede Gruppe, es ist circumstantial, also es ist sehr situativ, aber ich finde so alles ab, keine Ahnung, 50 Metern, geht doch.
Viel zu viel.
Geht doch.
Viel zu viel.
Wo willst du denn hingehen?
Ich bin da einstellig, glaube ich.
Aber dann ist doch egal, wenn du 7 Meter an Ampel, das ist völlig albern. Das ist doch exakt das Gleiche, als wenn du da rüber gehst.
15 Meter musst du ja mega weit gehen.
Ja, musst
dann
du da
dann
wartest
du ja lieber auf eine grüne Ampel.
Ja, kannst du ja machen. Das ist ja eine freie Lebensentscheidung.
Das ist scheiße.
Ich bin mit meiner Antwort zufrieden. Dann wird das wieder so ein Ding, wo
ja, da werden wir
wo
wieder
dieses Sternchen,
genau,
Dirk hat eine andere
Antwort.
Dann
kommt mein kleines Gesicht und dann kommt meine Empfehlung
ja,
dazu.
Ja, dann müsst ihr euch da irgendwo was rauspicken.
Ja,
aber wie gesagt, ey, wirklich, geht nicht über rote Ampeln, wenn Kinder in der Nähe sind. Was soll die Scheiße, ey?
Aber das Ding ist, kurzer Exkurs zu dem Thema. Ich finde auch, und das ist ja normaler Menschenverstand quasi, dass wenn du wirklich nachts auf dem Dorf, da ist irgendwo eine Fußgängerampel und du siehst wirklich weit und breit, da kommt nichts. Und selbst wenn da irgendein Idiot mit seinem Golf GTI 190 fährt, kann dir nichts passieren, wenn du darüber gehst. Das macht man ja einfach so. Aber die Hürde, wenn man selber im Auto sitzt, mit dem genau gleichen Szenario, da ist warum auch immer noch eine Ampel aktiv, obwohl wirklich im Umkreis von 1000 Metern kein einziger Mensch weder in einem Vehikel noch fußläufig unterwegs ist.
Beichte.
Man macht es dann trotzdem eher nicht. Beziehungsweise
eher
gar nicht.
Eher nicht ist gut. Eher nicht. Beichte, ich habe das einmal gemacht. Und aus genau der Motivation heraus, das ist keine Ahnung, 20 Jahre nicht wahrscheinlich, 15 Jahre her oder so. Genau das Szenario, weil wirklich mitten in der Nacht, ich war stocknüchtern, weil ich das nur mache, wenn ich im Auto sitze und da hier kein Mexikaner bin. So, stehe an der Ampel, es ist wirklich niemand in keine Richtung. Kein Fußgänger, kein Fahrradfahrer, kein Auto, absolut gar nichts. Ich halt an der roten Ampel, wie man das halt so macht. Das war eh schon so eine Fußgängerampel, wo ich mich gefragt habe, warum die überhaupt rot wird nachts, aber gut. Die Ampel wird Ewigkeiten nicht grün. Ne? Dauert einfach ewig, bis sie grün wird. Und irgendwann habe ich wirklich aus genau diesem Impuls gedacht, ey, ich mache das doch, wenn ich zu Fuß wäre, dann würde ich das jetzt machen. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Auto in dem vollen Bewusstsein, dass das hochgradig asozial ist. Es fühlte sich so scheiße an.
Es fühlt sich falsch
so
an.
So scheiße,
ne?
Dass ich es nie wieder gemacht habe. Und es hier auch offiziell defehle. Es ist eine Defehlung, macht es nicht. Macht es einfach. Es ist scheiße. Wir haben es alle nicht so eilig, Alter. Wir sind alle keine Gefäßchirurgen, die irgendwen vorm Ableben über den Jordan gehen irgendwie retten müssen. Dann wartet halt 20 Sekunden, mein Gott.
Bin ich bei dir. Also es fühlt sich eh so falsch an, weil das ist ja genau das Szenario. Man fährt halt erstmal hin, hält auf jeden Fall an, weil mein Gott, das wurde einem so eingeflößt mit der Muttermilch.
Ja, zu Recht.
Rote Ampel mit dem Auto, man hält an. Und dann dieses wieder loszufahren bei einer roten Ampel, das fühlt sich einfach komisch an und das ist auch zu Recht.
Ja, vor allem du sitzt dann ja dann da drin und dann weißt du so, okay, dann wartest du jetzt, weiß ich nicht, 10 Sekunden, ist immer noch rot.
5 Sekunden später kommt
und dann
die,
denkst
geht
du,
die Ampel
ja, okay,
eh grün.
Jetzt fahre ich los und dann weißt du, es wird jetzt ja eh jeden Moment grün. Also ja, okay, meine Antwort steht.
Gut, dann kommen wir zu der nächsten Frage und die ist von mir. Aus Gründen möchte ich da eine Meinung zu dir haben und zwar, Szenario ist, man liegt in Begleitung im Bett. Also man teilt sich ein Bett mit einer anderen Person, genau. Wir reden jetzt mal von einer Partnerschaft, das ist auch das Szenario, von dem ich rede. Und in dem Szenario ist klar, man selber weiß, man muss früher aufstehen als die andere Person.
Ja.
So, das ist ja so ein Szenario. Man braucht natürlich trotzdem einen Wecker, das heißt, der Wecker wird einmal klingeln, gilt eigentlich nur für eine Person. Die andere Person muss sich dann halt natürlich bestmöglich Mühe geben, wenn sie noch weiter schlafen will, halt irgendwie kurz ignorieren, zuzusehen, dass man wieder einschläft und so weiter. Jetzt will ich aber von dir wissen, wie oft darf man maximal in diesem Szenario die Snooze-Taste betätigen, bevor man einfach nur realisieren muss, dass man ein asozialer Mensch ist?
Ich weiß, was du meinst. Ich sage impulsiv, wenn die Zeit, die die Partnerin, der Partner noch länger liegen bleiben könnte, größer als eine Stunde ist, universelles Snooze-Verbot. es ist nicht okay, dann überhaupt ein einziges Mal zu snoozen, wenn der Partner wirklich noch eine Stunde länger pennen könnte. Wenn wir über ein 10-Minuten-Szenario, 20-Minuten-Szenario reden, dann snooze ich auch 9-mal, dann steh halt mit auf. So.
Ja, ja,
sorry, das ist dann mitgehangen, mitgefangen, dafür sind wir zusammen. Kannst du dich auch entscheiden, auf dem Sofa zu pennen, wenn es irgendwie ganz hart ist. Da ist halt so, ne? Außerdem kann das ja auch mal, ne? Dann hast du einen Grund, früher aufzustehen, ist ja vielleicht auch mal ganz schön und so. Ich sage wirklich, wenn das länger als 60 Minuten sind, auch wenn es schwer ist, ich bin jetzt auch ein Snoozy-Chon geworden über die letzten Jahrzehnte. Ich war früher ein Snooze-Gegner, also ich habe nie gesnoozt. Mhm. Ich war wirklich so, ich wusste, wenn ich um 7 aufstehen muss, dann habe ich mir den Wecker auf 7 gestellt, aufgestanden, aus dem Bett gefallen und war halbwegs wach. Mittlerweile, mein Average, Snooze-Average ist wahrscheinlich 3,5 oder so, wobei 0,5 geht kaum. Naja, weißt du, was ich meine? Also ich snooze relativ viel, aber nicht in einem Setting, in dem ich weiß, ey, Partnerin könnte noch pennen, Alter, und wird jetzt hier alle 7 Minuten von mir jedes Mal wieder wach, ey, und denkt einfach nur, Mann, verpiss dich doch, steh doch einfach auf, Alter, so, mach doch nicht dein Problem zu meinem, was soll die Scheiße, so. Wie gesagt, wenn es ein kleinerer, wenn du ihr weniger Schlaf oder ihm weniger Schlafzeit wegnimmst, finde ich es okay, ab 60 Minuten Snooze-Verbot. Ich hoffe, ich mache dir damit nicht das Leben zur absoluten Hölle gerade.
Nee, das Schöne ist ja, dass es das Reverse-Szenario ist. Euch, und okay. An der Stelle, liebe Grüße an meine Freundin, das durchschnittliche Snoozen im Alltag, wo halt oft das Szenario ist, dass sie vor mir aufstehen muss, ja, weil sie wirklich sehr früh aufstehen muss, liegt, glaube ich, so bei 6 bis 8 Mal.
Aber über was für eine Zeitspanne redet ihr, die dir geklaut wird, die du
schon
noch pennen
länger,
könntest?
Schon länger. Also okay, wir reden so, ich penne ja auch im seltensten Fall, geht es darum, dass ich ausschlafen würde, wo wenn man dann ja wieder fast sagen kann, okay, dann hast du halt eine scheiß halbe Stunde effektiv,
ja,
wo du halt die ganze Zeit immer wieder kurz geweckt wirst, aber du hast halt danach noch 2-3 Stunden, wo du dich einfach wieder pennen legen könntest. Das ist ja eigentlich fast schon wieder so ein Sternchen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
So, aber wir reden eigentlich wirklich genau vor diesem Szenario, keine Ahnung, der Wecker klingelt um 6.10 Uhr und ich könnte schon so bis 8 pennen oder bis 7:30.
Ja, das ist schon krass
dann. Ja.
Ja, dann Verbot, sorry.
Ja, okay.
Snooze-Verbot. Ab heute,
you heard it here first.
Ab dem Moment, wo diese Episode ehrt, hast du bessere Zeiten morgen.
Ich glaube,
das wird nicht passieren. Kannst dich
später bedanken. Das wird nicht passieren. Ich glaube, da wird sich höchstgradig nicht an die Lebensbibel gehalten. Aber gut.
Das ist schwierig.
Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Und die kommt ebenfalls noch einmal aus der Community. Fand ich auch sehr charmant von Anni. Ich kann mich in dieses Setting auch absolut reindenken. Da kicken direkt auf jeden Fall ein paar empathische historische Momente. Die Frage, man wird im Restaurant gefragt, ob alles geschmeckt hat.
Mhm.
Kennt man, jeder natürlich schon 1000 Mal überlegt, ab wann sagt man die Wahrheit und nicht, ja, danke, alles super.
Oh Gott, ja gut, also sehr relatable offensichtlich dieses Szenario. Boah, also das Problem ist ja immer, das ist ja die große Klammer vor dieser Lebensbibel, das, was wir hier sagen, gilt dann ja auch für uns selber. So, und ich bin, wir haben ja letztens, vorletzte Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass ich sozial ein bisschen mutiger werde, konfrontativer werde. Das ist auf jeden Fall ein Szenario, da gehe ich sehr, sehr gerne den easy way out und sage einfach, ja, alles passt. Also ich sage jetzt nicht mehr so wie früher, alles super, danke, wenn es nicht stimmt. Ich sage, im Zweifel ist meine Eskalationsstufe, dass ich sage, alles okay, danke. Was halt eigentlich schon ausreichend viel sagt und komme halt einfach nicht wieder ins Restaurant. So. Aber wir sind uns ja einig, das ist ja Bullshit. So, das ist ja Quatsch. So, es gibt eigentlich, also mein erster Gedanke war zu sagen, wenn das Essen schlechter als eine 6 von 10 ist, dann muss man es sagen. Das war jetzt mein erster Gedanke. Mein zweiter geht eigentlich direkt eine Stufe weiter und sagt, immer direkt benoten. Direkt benoten. Einfach fragen, weißt du, frag dich, und wie war es, hat alles gepasst? Und du sagst 6,7 von 10. Einfach sofort,
das ist eigentlich geil, ne?
Sofort in so eine, ja, Skala reingehen und so komplette Transparenz und Ehrlichkeit. Weil, sind wir mal ehrlich, so, das ist das Einzige, was beiden Seiten hilft. So, dir selber hilft es, weil du irgendwie nicht das Gefühl hast, du hast, weiß ich nicht, bist dir nicht treu geblieben, und dem anderen, dem Restaurant, hilft es offensichtlich, qualitatives Feedback zur eigenen Leistung zu kriegen. Es ist doch Bullshit, dieses, ja, alles super, danke, und dann rausgehen und sagen, boah, mein Essen wäre echt nicht geil, gehen wir nie wieder hin. Also wem bringt das was? So, ne, einfach nur reine Vermeidung. Deswegen, mindestens wenn das Essen schlechter als eine 6 von 10 ist, dann seid ihr verpflichtet, das zu sagen. Das ist einfach dann fast schon asozial, wenn ihr so eine 4,5 von 10 gegessen habt und auf die Frage, und war alles gut, sagt, ja, alles wunderbar, danke. Warum? Also, was soll das? Oder halt wirklich, wir gehen Transparenzoffensive in der Bundesrepublik Deutschland mindestens und sagen einfach 5 von 10. Und dann einfach stehen lassen, ohne große Erklärung. Und dann kann ja das Servicepersonal entscheiden, möchte ich mir mehr Feedback abholen? Also frage ich, oh, was, ja, hat denn nicht gestimmt? Ja. Lag's an der Soße? Die ist immer scheiße, weiß ich, unser Koch kann keine Soßen. Also so, kommt dann sowas. Oder einfach, oh ja, na gut, schade, dann bis bald oder so. Also weißt du, dann sozusagen den Umgang damit ans Servicepersonal auslagern, aber selber sagen, du, 5 von 10.
Ja, finde ich völlig total neutral, geil. Es ist halt immer so ein bisschen so eine weirde Basis, weil man denkt sich auch immer, ist dann der Kellner oder die Kellnerin der richtige Adressat?
Natürlich nicht.
Weil also die Person hat ja offensichtlich nicht das Essen gemacht, wird das Feedback weitergegeben, sorge ich am Ende nur für einen Streit oder eine Konfrontation, die ich mir sparen will,
alles
weil
nicht
ich
mein Problem.
Ein People-Pleaser bin. Aber du hast vollkommen recht, du musst dir auch mal vorstellen, Scheißrestaurants bekommen quasi nie konstruktives Feedback,
exakt.
Weil 95% der Menschen genauso handeln wie hier die Anni, ist ja auf jeden Fall auch hier so ein bisschen versteckt, glaube ich, im Pleitert. Dass das einfach so passiert.
Ja, und wozu führt das?
Ja, danke.
Das Essen ist monatelang scheiße, dann muss nach der Restauranttester kommen, muss dich retten. 6 Wochen später ist das Ding wieder im Jordan, weil die genau gar nichts retten. Das habe ich auch schon mal erzählt. Dann habe ich irgendwann mal so eine Statistik gesehen. 6 Monate nachdem Restaurants gerettet werden, sind, glaube ich, 85% insolvent und weg. Also, ne, vielleicht machen wir damit die deutsche Gastronomielandschaft ein Stück besser, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja, 100%. Und das Gleiche kannst du genauso applizieren auf alle anderen Bereiche, wo das immer passiert.
Friseur.
Ja. Wobei es da ja wirklich noch dümmer ist, weil im Friseur, wenn es einem nicht gefällt, hat man zu sagen, ey, nee, ich find's echt mega kacke, rett mir das mal bitte nochmal
noch
oder schneid irgendwie nach oder irgendwas oder färb mir die Haare nochmal anders, weil das sieht Katastrophe aus. Also das muss man ja wirklich machen.
Große Lirum Larum Transparenzoffensive hiermit eingeleitet. Wir werden ab sofort in Skalen von 0 bis 10 jegliche Dienstleistung bewerten, wenn es über den Weg läuft. Finde ich gut. Warum nicht?
Gut, das war's für die heutige Ausgabe Lebensbibel. Slidet wirklich gerne in unsere DMs rein, damit ChatGPT auch nicht mal die ganze Arbeit machen muss. Also Instagram-Accounts sind in der Beschreibung verlinkt. Ich guck's mir tatsächlich auch an und notiere mir die ganzen Sachen. Von daher, ihr müsst nicht nur zu Arne gehen, wobei er immer noch der bessere Kandidat definitiv ist.
Ja.
Und weil's so schön ist, gibt's jetzt nochmal den Einspieler als Outro.
Sie flunkern doch.
Ja, ich flunkere.
Die Lebensbibel.
Und dann soll es schon gewesen sein für heute.
So ist es.
Gute Comeback-Episode, sag ich.
Finde ich auch. Ich sag's dir ehrlich, wenn ich diesen Einspieler, Ausspieler noch 300 Mal gesehen habe, dann werde ich wieder religiös. Es passiert das Gleiche.
Dann melde ich mich wieder an.
Es passiert
ich
das Gleiche, wie nach meinem Rombesuch damals, als ich da im Petersdom einmal stand und unten der Männerchor gesungen hat und ich direkt das Gefühl hatte, alles klar, ich bin katholisch.
Das ist es jetzt für mich.
Let's go, ich geh rein. Oder wir machen eine eigene Religion, vielleicht so ein Ding. Machen wir sowas. Hat Spaß gemacht heute. Vielen Dank.
Gut, wir hören uns nächste Woche, Freunde. Wir sind on a streak und the streak is not planning to stop.
So ist es. Küsschen.